Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir, Philipp Brüeg.
Hey, mit Simon Balissa.
Und dem Luca Fontani. Ich habe zu deiner Stimme da gerade irgendwie so müssen den Kopf bewegen.
Du musst deinen Nacken entspannen da, bevor dein Wutausbruch wegen Pokémon kommt oder so. Bist du schon mal am Aufwärmen. Weil du so einen dicken Hals hast, musst du jetzt...
Ja, weißt du, genau. wie der Dragon Ball oder sogar bei Naruto habe ich es glaube auch schon gesehen, aber ich glaube mehr bei Dragon Ball, wenn wir es schon von Anime haben, wenn es einmal vor dem Kampf, weißt du, so der Kopf neigt zum so, und dann macht es wirklich irgendwie, ich weiß nicht, wie sie den Ton machen, irgendwie mit zwei Holzdingen, so Dragatak, Dragatak, so, wow, Alter.
Ja. Bei mir tönt das immer so.
Ja, ja.
Aber einfach wenn ich aufstehe vom Sofa oder so, ja, mir Rücken so. ja. Also, wir haben heute wieder ein dickes Programm. Wir mussten sich entschlacken, sonst wäre es noch dicker gewesen. Wir fangen an mit dem Kollaps von der FTX-Kryptobörse, Kryptohandelsbörse. Dann, die Schweiz hat wieder einen Astronaut. Pokémon ist eine verdammte Shitshow und hat trotzdem einen Verkaufsrekord aufgestellt. Und Disney hat einen neuen alten Chef. Dann diverse Sachen haben wir gesehen. Slumberland, Strange World, Barbarian und vielleicht erzähle ich noch über Miracle Mile, ein Tipp aus den 80er. Dann, vielleicht kein Tipp, sondern ein Warnhinweis, gibt es zu Pokémon Carmesin und Purpur, leck deinen Namen. Ich habe noch mit Atari 50 gespielt, obwohl spielen, das ist fast mehr ein Museum. Und ja, vielleicht noch einen ersten Druck von Dark Tide. Mal schauen, ob es für das auch noch langt. Aber zuallererst haben wir ja noch, der Simon hat ja granted, nein, einfach gesagt, Internet ist immer scheiße daheim.
Nein, nicht das Internet, Wi-Fi. Ja. Das Internet ist tipptopp, aber das Wi-Fi funktioniert nicht. Und ich habe jetzt von euch ganz viele Tipps bekommen. Und zwar auf Instagram, glaube ich, weil wir haben den Ausschnitt dann auf Instagram ausgespielt und ihr habt mir nachher dort Tipps gegeben. Zum Beispiel, ich könnte ein separates Netzwerk machen auf dem WLAN, nur für den Fernseher, damit das noch verbunden ist. Ist mir ein bisschen zu aufwendig, muss ich sagen. Es funktioniert einwandfrei, sagt er, aber der Ariandi schon. Dann Expect Me to Peak, sagt Faustregel. Alles, was man tragen kann ans WLAN, alles andere ans Kabel. Das ist absolut so. Mache ich einwandfrei schon so. Also wer das nicht macht, wer fix installierte Geräte.
PC mag ich auch tragen.
Ja, aber wer fix installierte Geräte nicht am LAN hat, der ist wirklich, oder die, das ist wirklich, das kannst du nicht bringen. Und der Peter Default, der sagt, und das ist noch ein guter Tipp, den muss ich mal herausfinden, ob da etwas dahinter ist, dann gibt es eigentlich auch ein Bier, Peter. Man sollte halt den 2,4G und 5G-Bereich analysieren und auf Kanalüberschneidungen achten. Das habe ich natürlich absolut mitnichten je gemacht.
Ach, das macht niemand.
Ja, wieso? Ich weiß ja gar nicht, wie analysieren.
Ja, das tatsächlich.
Ja. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Deep Dive, wo du ein Wochenende lang dich wirklich irgendwie dumm und dämlich googelst und am Schluss funktioniert es schlechter als vorne.
Oder? Nein, im Fall nicht einmal. Nicht einmal. Es ist wirklich nicht so schwierig. Also ich habe jetzt ein Swisscom-Netz bei mir. Ich habe eine Swisscom-App, die heisst, glaube ich, Home oder so. Aber es gibt auch andere. Es gibt ganz viele Apps, die das auch können. Wo du tatsächlich siehst, auf welchem Kanal ist dein... Also, weißt du, das ist eine App, die du installierst, dann machst du einmal analysiert, dann zeigt es dir an. Du siehst wirklich schön grafisch dargestellt quasi mit anderen Netzen, die auch gerade auf dem Kanal sind, die sich dann schön überlappen. Und du siehst nebendran alle anderen Kanäle, die es nicht sind. Und du kannst dann genau sagen, keine Ahnung, ich gehe jetzt irgendwie aufs 16 oder so, statt dass ich aufs 13 bleibe wie alle anderen. Und dann siehst du, wie sich deine Kurve, weiß nicht, ob das Frequenz oder so ist, so gut kenne ich mich jetzt leider auch nicht aus. Aber du siehst dann, wie sich dein LAN in die Lücke innen verbindet, dein WLAN. Und theoretisch müsste es dann deutlich besser funktionieren, weil es weniger Interferenzen hat, die eben störend wirken.
Aber ich glaube, das ist vor allem in Wohnungen mit anderen, also sowieso Mehrfamilien.
Ja, genau, Mehrfamilien bei mir.
Ja. Wo jedes sein eigenes Netzwerk hat. Oder?
Ich mache jetzt mein Handy nicht auf und zeige, wie viel Netz das es hat. Aber es ist ein Zierfall. Also allein in diesem Haus sind 10 Parteien, wo ich wohne. Und nachher, da ist das Fenster in die andere Hütte. Es ist ein Wohn, nicht Block, aber so eine Häuserziele. Also es sind schon noch viele wahrscheinlich. Das ist schon gut möglich, dass das Problem ist. Ja. Und was er auch noch sagt, ist, zudem trägt ein guter WLAN-Router zur Stabilität bei. Mein Ubiquiti UFO lief 4 Jahre ununterbrochen. Und das, glaube ich, auch ist das Problem. Ich kann irgendwie so, es ist immer so ein Testgerät gewesen, wo, glaube ich, der Martin U getestet hat und ich nachher irgendwie, als Langzeittest bekommen habe, in Anführungs- und Schlusszeichen, damit da niemand sagt, ich habe gratis einen Router abgestaubt. Und die sind halt schon einfach dann mehr so Consumer-Produkte. Und ich glaube tatsächlich, gerade bei Wi-Fi, lohnt es sich dann schon, in so mehr im Profibereich zu investieren, wo du vielleicht ein paar, weißt du, ein bisschen Übertragungsraten per se verlierst oder so, aber einfach Stabilität gönnst und wo du auch alles selber könntest einstellen und so. Aber ich bin jetzt noch nicht zu deep. Genug Deep drinnen, aber so. Ja, aber so, weißt du, die Plastik-Ding, die ausgesehen hat, Nighthawk heisst er irgendwie. Eigentlich hätte ich schon beim Namen müssen wissen, dass es ein Schrott ist. Für mich, das, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Produkten, die ich gerne hätte, wenn sie einen eindeutigen Namen haben, gibt mir das bei WLAN-Router ein Vertrauen, wenn die 25PX45X37 heissen, weil dann weiss ich, das Nighthawk muss ein Profi-Gerät sein.
Gut, wenn es so Nighthawk heisst, der Nighthawk hat vermutlich auch noch irgendeine zweizeilige Beschreibung, wie der eigentliche Name ist.
Ja,
ich habe gemeint, die Asus, die huren Geschwür, die ausgehen wie Spinnen und so. Ich, ja, ich habe gemeint, die sagen eigentlich noch gut.
Mhm.
Weil die, ja, sind ja, also sie sind auch teuer. Teuer nicht gleich gut, aber die sind, sie sind teuer.
Ja, sie sind teuer. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube eben, so die Consumer-Route, ich müsste mir wirklich mal im Profibereich umschauen. Weil das Zeug ist eben dann gar nicht unbedingt teurer. Man muss einfach wissen, wie konfigurieren. Wahrscheinlich brauche ich eben gar keinen Router. Weil ich habe einen Router bei mir, dort wo das Internet rauskommt, habe ich einen kleinen Router, der natürlich kein Wi-Fi hat, aber ich müsste jetzt, und das ist wieder Netzwerktechnik-Zeug, wo mein Wissen überschreitet, aber eigentlich ist ja das schon ein Router. Einfach nicht Wi-Fi. Das heisst, ich müsste von dort, könnte ich wahrscheinlich irgendwie mit einem, ich weiss jetzt nicht, wie das Gerät heisst, aber eigentlich den Router brauchen. Was dumm ist, ich vergib mir jetzt zweimal IP-Adressen, oder? Es kommt ein IP rein, quasi, über das Glasfaser. Dann gibt der Router, den ich dort fix installiert habe, über Kabel, IP-Adressen all die Geräte mit Kabel. Und dann der Wi-Fi-Router bekommt von dem ein IP und vergibt neue IPs an die Wi-Fi-Geräte bei mir. Das ist wahrscheinlich auch eigentlich eine sackdumme Lösung. Also jeder Netzwerktechniker würde wahrscheinlich dann irgendwie sagen, ja, spinnst.
Müsstest du den ersten als Bridge einfach brauchen, als der nur eigentlich...
Ja.
Oder als, nur als Modem, als der sozusagen nur als Modem fungiert, oder?
Ja, ja, also, nicht, also Modem ist ja der falsche Ausdruck, einfach wirklich nur als Router. Also das ist ein Router, oder? Das Modem wär, ist ein bisschen
etwas anderes. Nein, weißt du, aber du hast ja oft bei Swisscom oder so, da kommst du ja dann ihr Gerät über und wenn du nur dein eigenes willst brauchen, dann kannst du den eigentlich mit dem Bridge-Modus so machen. Ja. Also der wirklich, der ist dann nur als Modem. Und du,
ja, nein, Router, aber das geht, es ist eben umgekehrt. Sorry, jetzt haben wir schon in 10 Minuten überlegt. Es ist umgekehrt. Ich will ja nicht von meinem Wi-Fi-Router, weil mein Wi-Fi-Router ist ganz an einem anderen Ort. Und aha, ich habe eine Hausverkabelung. Ich habe so einen ganzen Mini-Router und die geht die Hausverkabelung raus. Das heisst, es muss das Gerät zwingen, wo das Internet reinkommt, muss die IP-Adresse verteilen. Und das heisst, mein Wi-Fi-Router müsste eigentlich Bridge sein. Also wie so eine Wireless-Bridge. So, das müsste, der Modus müsste sein. Und für das brauchst du, glaube ich, überhaupt keinen Wi-Fi-Router, sondern ein anderes Gerät. Und dort habe ich mich wie noch nicht gegeben, oder müsste mal jemanden haben, wo fit ist auf der Netzwerktechnik, weil durchaus meine Informatikerlehre schon über 20 Jahre her ist.
Ich fahre es schon aus beim Zulassen. Ich hasse das Zeug wirklich, das Netzwerkzeug. Das ist einfach mal froh, wenn es funktioniert hat.
Ich finde es mega geil, wenn du so wirklich deep drin bist. Es ist nämlich mega, mega spannend und du kannst sehr viel Zeug optimieren, aber wenn du eben nicht drin bist, dann ist genau das so ein bisschen Trial and Error und einfach nur im Frust. Das ist schon so.
Ich will einfach, dass es schnell ist und funktioniert. Das ist schon etwas, schießt mich einfach an. Der Fabian hat auch noch einen Tipp gehabt beim Fernsehen, da habe ich auch noch recht Strupp gefunden. Der hat gesagt, du kannst einen USB-LAN-Adapter anschliessen. Und der übergeht dann die überbrückte interne 100-Megabit-Karte. Und dann kannst du bis zu 800 Megabit haben. Er hat gesagt, bis im LG funktioniert das hervorragend.
Ah, so geil!
Das finde ich ja verrückt, dass das... USB-LAN-Adapter,
das ist
auch noch geil.
Das muss
ich auch. Logisch. Ja, du kannst ja auch irgendwelche Tastaturen und so anhängen. Das heisst, all das Legacy-Zeug, das irgendwie auf so Grundtreiber basiert, kannst du in dem Fall anhängen. Das ist in dem Fall ein LAN-Adapter.
Das ist schon ein geiler Tipp, finde ich auch. Das habe ich jetzt beim Fernsehen, das Gefühl, ein Problem. Nein, das ist eigentlich genug schnell jetzt in meinem Fall. Ich kann dann halt eben per Kabel, oder? Also gut, das, der ist ja auch ein USB-LAN-Adapter, oder?
Eben, ja,
ein USB-LAN. Ich könnte das gerne in weitere Lifehacks schreiben oder sonst Kommentare und so an podcast.digitec.ch oder eben per im Discord-Kanal und so, da gehe ich auch mal rein lesen. Ich könnte mich auch sonst vertagen oder einen von uns, damit wir es ganz sicher sind. Aber ich habe es eigentlich Benachrichtigung eigentlich aktiviert. Also, komm, jetzt, dann fangen wir doch mal mit der eigentlichen News an.
Ja, genau.
Und Krypto. Muss ich jetzt wieder Krypto kaufen? Oder ist gut, habe ich keine gekauft?
Ja, also, ich sage dann am Schluss noch etwas zu
Krypto. Hast du noch niemand da reingeschrieben?
Ja, ich sage dann am Schluss, ob Krypto wirklich ein Ding ist oder nicht. Ja, nein, mehr um die FTX Börse. FTX, das ist eine Krypto-Handelsbörse. Man muss sagen, war, also die Firma besteht noch, aber es ist war. Du hast Bitcoin, Ethereum und so, all das Zeug hast du handeln. Unter anderem haben so Promis dort gross Werbung gemacht für die Plattform. Tom Brady, der Larry David, of all people, von Curb Your Enthusiasm, wo Seinfeld geschrieben hat. Naomi Osaka, die Tennisspielerin, die amerikanisch, japanisch ist sie, glaube ich, aber in Amerika aufgewachsen. So. Und der Dude, der das gegründet hat, das ist der Sam Bankman-Fried, oder auch SBF genannt. Ich tue auch mich das SBF abkürzen, wenn ich da von dem rede.
Oder von das ist nicht deine Abkürzung.
Nein, SFB. Simon François Balissa. der Sam Bankman-Fried, der hat sich als Krypto-Wunderkind gegolten und so als grosser Philanthrop auch. Der hat unter anderem so die Demokratische Partei, also Joe Biden auch, Wahlkampfspenden in Millionenhöhe gegeben und so. Und hat sich immer so als, ja, wirklich so altruistische Dude gegeben, wo ja, wenn man viel Geld hat, dann muss man auch viel spenden und so. Und darum war der mega so ein Leuchtfigur in dem sonst shady Krypto-Business. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass er genauso shady ist wie alle anderen.
Natürlich.
Genau. Also der Dude hat irgendwie als 30-Jähriger, also der ist 30-Jährige, der hat so ein bisschen als Trader angefangen bei einer Privatbank. Und dann hat er dort so für Fonds Währungen auf einem Markt gekauft und dann auf einem anderen sofort mit Profit wieder verkauft. Und so ist er auch wie das Krypto-Game reingekommen. Weil er hat herausgefunden, dass Bitcoins, oder er hat gemerkt, dass man mit Bitcoins Geld machen kann, indem er sie in den USA kauft und dann sofort in Japan oder in Korea wieder verkauft. Weil in Japan und Korea ist Bitcoin, der Bitcoin-Kurs ein bisschen höher als in den USA. Und so machst du nicht mehr schön 10%, 10% Profit. Und dann hat die Firma gegründet, die heißt Alameda Research. Das ist eine Trading-Firma. Mit 25 hat er die gegründet. Und die Firma wird nachher noch irgendwann essentiell in dieser ganzen Geschichte. Aber einfach behaltet die mal im Hinterkopf. Die Alameda Research, die gibt es. Und dann 2019 hat er eben den sagenumwobene und jetzt bankrotte Kryptohandelsplatz FTX in Hongkong natürlich dann aufgetan, weil Hongkong, warum macht, hat weniger Regulatorien als, ja, als die USA. Und finanziert wurde ist FTX im ersten Moment natürlich von der Alameda Research. Logisch, oder? Das ist seine erste Firma und dort hat er Köln drin. Die FTX ist natürlich wahnsinnig gewachsen und dann haben sie wirklich, also das ist so die, glaube ich, drittgrößte Trading-Plattform geworden, wo man Kryptos traden kann. Ist gerade im letzten Winter haben sie nochmal 400 Millionen Einschuss bekommen, also Finanzierung bekommen, unter anderem von, wer auch sonst, Softbank, das ist so die japanische Investitionsfirma, die schon überall drin war und sich immer wieder die Hände verbrennt. Genau, und 32 Milliarden Bewertung von FTX, alles super, alles schön. Und er selber ist zu den 100 Reichsten, hat die 100 Reichsten knackt, die Listen, oder? Mit 15 Milliarden Vermögen. Der Sam Bankman-Fried, also es ist wirklich so, alles super, alles perfekt, alles heile Welt. Und logischerweise ist das gut gegangen, weil ab 2019 ist mit Kryptos eigentlich nur aufwärts gegangen, oder? Alle haben irgendwie angefangen zu traden. Der perfekte Zeitpunkt, oder? Die Pandemie kommt, alle wollen mit ihrem Stutz irgendetwas machen, weil sie hocken zu Hause, haben Köln, wo sie nicht ausgeben können, fangen an Krypto zu traden. Und dann hat es angefangen, Anfangs Monat erst, 2. November, hat eine Seite, Coindesk heisst die, hat berichtet, dass FTX Liquiditätsproblem hat, also die Krypto-Handelsplattform. Weil Offenbar auch Almeda Research, die haben sich abgesichert und ihr Vermögen größtenteils in so FTX-Tokens gehabt. Und die FTX-Tokens, die haben ein bisschen an Wert verloren und dann hat die Coindesk-Plattform gemerkt, ja gut, aber das ist ja wirklich höchst fishy, wenn du natürlich mit so höchst volatilen Kryptos dich absicherst. Und normalerweise würdest du ja irgendwie hättest du Immobilien oder hättest du Geld auf einer Bank oder so, um dich abzusichern. Damit du, oder? Und die haben gefunden, hey, da stimmt irgendetwas nicht, aber das Coindesk, die Plattform, das ist so eine nischige, irgendwo in einer Ecke von einem Internet, so eine Coin-Trading-Plattform. Also wenn die etwas schreiben, dann hat das noch kein Ausmaß. Dann aber am 6. November, also 4 Tage später, ist der Changpeng Zhao, ich hoffe, ich tue das richtig aussprechen, das ist der CEO vom Konkurrent Binance, das ist auch so eine von der grössten, vielleicht sogar die grösste so Krypto-Trading-Plattform, hat bekannt gegeben über Twitter, glaube ich, oder sonst irgendwo, er verkauft ja 500 Millionen an diesen FTX-Tokens, eben genau die Tokens, die sich ja die Firma damit absichert, weil er den Bericht von Coindesk gelesen hat und seine Research gemacht hat und glaubt, ja, hey, da ist irgendetwas nicht ganz richtig. Die haben sich wirklich, das ist auf wackeligen Beinen, oder? Die haben irgendwo ihren Stutz ist nicht abgesichert. Und dann ist es richtig losgegangen, weil dann haben, wenn der etwas sagt, dann hat das Gewicht. Und dann haben die Kunden von FTX auf einen Touch jetzt so einen Bankrun gegeben und auf einen Touch ihre Köln gesichert. So ein Classic Bankansturm, wie so in der Great Depression und so. 5 Milliarden auf einen Touch rausgeholt. Das sind, glaube ich, irgendwie, wir kommen nachher nicht dazu, aber es sollten etwa über 25% von überhaupt dem Vermögen, das die irgendwie verwaltet haben, dort. Haben sie einfach auf einen Klapp rausgenommen, die Kunden und Kundinnen, oder? Weil sie gefunden haben, oh, shit, das ist unsicher. Einen Tag später, am 7. November, das ist jetzt alles innerhalb von 5 Tagen, was da passiert ist, sagt dann nachher der Bankman-Fried in einem Tweet, hey, nein, es ist alles easy, das ist eine Konkurrenz, Binance pisst uns das bei und so, aber macht euch keine Sorgen. Keine 24 Stunden später sagt er dann, hey, uns geht's hure verschissen. Binance will jetzt FTX übernehmen und so, dann sind wir aber wieder sicher. Also irgendetwas ist wirklich dort im Busch, oder? Nochmal einen Tag später, am 9. November, sagt dann nachher Binance, hey, das mit dem Übernehmen, das könnt ihr vergessen, die sind so dermaßen scheiße aufgestellt. Wir können auf keinen Fall irgendwie auch nur einen Teil von dieser Firma übernehmen. Das ist ein viel zu grosses Risiko. Und der Zhao, der schon Ursprung war, ist eigentlich jetzt für den ganzen Bankrun, twittert dann «Sad day, tried, but» und dann das Brüeli-Smiley. Also so, ja, ey, wir können es wirklich nicht. Es ist keine Chance, dass wir das für ein Ding übernehmen können. Und dann, das war eigentlich dann der wirkliche Knickbruch gewesen, oder? Weil sonst hätte es vielleicht noch eine Rettung gegeben von diesen Binance, dass die aufgekauft hätten und so. Dann ist es eins nach dem anderen ist passiert, ein grosser Investor, Sequoia Capital, hat da ihr Investment von 200 Millionen dann direkt schon mal auf Null abgeschrieben. Also die haben ihren Kunden gesagt, hört, das Geld von uns ist jetzt flöten da. Dann hat er probiert, der Bankman-Fried hat nochmal probiert, 8 Milliarden irgendwo aufzunehmen. Am März, oder? Oder irgendwie, er bräuchte 8 Milliarden, um die Firma zu retten. So, ja, ja. Softbank hat vielleicht dort immer noch sie geglaubt, ich weiß nicht. Und dann am 10. November, noch einen Tag später, hat dann Bahamas, wo FTX übrigens den Standort hat, die sind dann in Hongkong ist die eine Firma und auf den Bahamas, wo es auch keine Regulation gibt, ist FTX, hat dann Bahamas, Finanzbehörde, haben sämtliche Konten eingefroren und am 11. November hat FTX den Bankrott erklärt. Das war vor nicht mal 2 Wochen gewesen. Jetzt, das ist die ganze Ding. Das heisst, die ganze Plattform ist wirklich bankrott. Das Kundengeld, soweit wie man jetzt weiss, ist verloren. Also wenn du dort das Konto hast, den Köln wirst du wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber was dann eben nachher rausgekommen ist, das sind die juicy Details. Weil schlussendlich eben, jetzt weiss man auch nicht ganz richtig, wieso, was ist denn mit dem Geld überhaupt passiert? Ich meine, die Kunden haben ja Geld dort gehabt und schlussendlich, das ist eine Börse, wo man schlussendlich dann, ja, ich meine, das Geld müsste ja eigentlich sicher sein, oder es müsste zumindest noch ein bisschen Geld rum sein. Wieso ist das ganze Kundengeld weg? Weil es gibt die FTX, oder, auf der einen Seite, die hat das ganze Kundengeld und verwaltet das, und dann die Almeida Research. Das ist die andere Firma, aber die haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun, also dass sie vom gleichen Gründer sind. Jetzt ist am 13. November bekannt worden, dass der Bankman-Fried, der hat 10 Milliarden Dollar von FTX an Almeida Research überwiesen. 10 Milliarden Dollar. Und das sind Kundengelder. Also wenn du, das ist Stutz, wo du und ich die drauf gehabt haben. Ich meine, das ist der Grösste, das darfst du einfach nicht machen, oder? Das ist ja wirklich auf Strafe, wo du kannst mit dem Geld arbeiten, aber der hat das einfach den Stutz genommen, den ihr gehört, überwiesen. Und Almeida Research, weil die ein bisschen Schieflage geraten sind, weil sie ja eben die Tokens dort als Absicherung gehabt haben und die Tokens sind im Wert verloren, hat das wiederum für Series Candidate Trades genutzt und das Geld eigentlich basically verballert, so wie man, ja, so wie es jetzt rausgekommen ist. Also wirklich, es klingt wirklich wie eine Räuberpistole, aber es ist tatsächlich wahr, der hat wirklich einfach 10 Milliarden genommen vom Köln, die nicht ihm gehört, und es einfach mal ausgeben mit vollen Händen. Und was dann auch rausgekommen ist, ist das Almeida Research wiederum, weil die gemerkt haben, oh shit, jetzt wird es langsam stressig, der Führungsreihe von FTX wiederum über 3 Milliarden ausgezahlt hat als Darlehen, bevor das Konkurs gegangen sind.
Hey,
weil es so gut geschafft hat. Hey, Darlehen, wo natürlich in einem Konkurs, ja, das Geld ist weg, oder? Das können wir nicht mehr holen. Und so. Die haben auch unter anderem, es kommt fast jeden Tag kommt wieder etwas Neues raus. Dann, unter anderem hat irgendwie der Angestellte dort auf den Bahamas Häuser gezahlt, Partys mit Drogen, es geht wirklich immer weiter. Logisch, es kommen immer mehr Sachen auf. Und jetzt am 16. November hat sich jetzt Politik eingeschaltet und haben die Demokraten haben jetzt etwas müssen sagen, weil das Regulieren von Kryptofirmen ist im Moment so ein bisschen auf Wackelung dabei und so. Haben jetzt dort nochmal Druck gemacht, vor allem weil sie ja eigentlich mega profitiert haben von dem FTX, ist das auch ein juicy Detail. Und der SBF, der sagt jetzt natürlich, er hätte von nichts gewusst, er hätte nicht gewusst, wie schlecht zum Firma steht, er hätte gemeint, ja, die Kunden hätten da nur etwa 5 Milliarden abgehoben, aber es sei dann viel mehr gewesen und so. Und das, da denkst du, hey, Alter, du hast eine zweistellige Milliarden bewertete Firma und du weißt so basic Zeug nicht. Und jetzt offenbar kann sein, dass der lügt, aber weil jetzt ist natürlich ein Konkurs, quasi ein Konkursverwalter reingekommen oder einer, der das Unternehmen unter Kontrolle genommen hat. Und das ist der Dude, John Ray heisst, der hat schon den Enron-Konkurs verwaltet damals. Enron ist die grosse Firma, die eigentlich mehr oder weniger ein Kartenhaus war, also ein Pyramidensystem. Und er hat gesagt, eben, der hat den Enron-Konkurs gemacht, also etwas vom grössten Versagen in der Finanzindustrie seit den letzten 20 Jahren. Er hätte in seiner Karriere noch nie so ein komplettes Versagen an Unternehmenskontrolle und so einen Mangel an vertrauenswürdigen Finanzinformationen erlebt. Also hat der Dude vielleicht gar nicht mal gelogen, wenn er gesagt hat, ja, ich habe gemeint, es seien nur 5 Milliarden abgezogen worden, aber es sind offenbar mehr. Dann hat sich herausgestellt, die haben ein Finanzunternehmen, die machen ja nichts anderes als fucking Buchhaltung und Finanzen. Die haben das ausgelagert an eine andere Firma. Und diese Firma, die hat nur ein Büro im Metaverse. Das ist irgendwie komplett. Das ist nicht mal ein Briefkasten. Das ist so komplett gaga.
Das ist ein
Briefkasten. Das ist einfach ein virtueller.
Ja, ein virtueller. Und
also wow. Die Geschichte, die habe ich nicht mehr. Ich habe das nochmal. Ich bin irgendwie nicht weitergekommen. Aber einfach die Geschichte tönt gut. Das ist wirklich so. Ich bin nicht weitergekommen, was jetzt die Finanzverwalter dort, also die Finanzbude, aber eben, die haben offenbar wirklich nur einen Briefkasten im Metaverse. Und dementsprechend hat man dann gedacht, ja fuck, da sieht man jetzt überhaupt kein Geld mehr, weil die so schlecht Buchhalter ist umgegangen sind, sind jetzt plötzlich doch noch über 1 Milliarde Dollar in der Kasse von FTX auftaucht, seit vor ein paar Tagen. Also es gibt vielleicht doch noch die Möglichkeit, dass ein, zwei Kundinnen und Kunden noch einen Teil von ihrem Köln wenigstens wieder zurückbekommen. Und in dem ganzen Sog sind natürlich irgendwie über 100 so Krypto-Hedgefonds jetzt ableiten gegangen. Also so, weißt du, wo so eben halt mit Krypto ihres Geld machen, so Fonds, weil ich nur mit Krypto investiere. Die hat sich natürlich alle verpokert und sind jetzt alle auch hops und so. Also es ist wirklich einiges abgegangen in der letzten Zeit. Und ja, aber die Moral von dieser Geschichte ist so wie, das ist eher eine Frage von der Zeit gewesen, bis mal irgendeiner von denen explodiert, oder? Dass irgendetwas mal ein bisschen fishy wird, dass tatsächlich sehr wenig reguliert ist, was die Kryptofirmen dürfen oder was nicht dürfen machen. Was es aber nicht ist, ist das Konzept Krypto. Das ist wie nicht gescheitert, das kann gar nichts dafür, oder? Weil das ist ja nicht zentral verwaltet. Also, weißt du, wie ich meine? Also, Kryptos als Ding. Ich kann dir immer noch einen Bitcoin geben und du kannst mir Kohle geben dafür und es ist niemand dazwischen. Und das ganze Konzept nimmt ja wie keinen Schaden. Das kann man auch nicht regulieren. Das ist der ganze Witz. Es gibt keine Zentralbank.
Das Konzept nimmt einfach Schaden, weil der Ruf beschädigt ist und dann die Leute weniger Vertrauen haben, ihm zu nutzen, oder?
Insofern ja, genau. Aber was natürlich, was es zeigt, ist, dass es einfach mehr Regulatorien braucht für Kryptofirmen, oder? Also vor allem jetzt in, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber die Kryptowelle, die werden dann aus einem Grund da sein. Das wird nicht sein, weil wir die besten Regulatorien haben für Krypto und die strengsten. Wahrscheinlich eher das Gegenteil. Aber ja, es ist auch die ganze Story. Es war immer wegen verdammter Krimi in den letzten Wochen. Und jeden Tag habe ich wieder neue Sachen irgendwie gelesen, die noch absurder sind. Es ist noch eine Frau im Spiel, die nämlich, wo die Almeida Research Chefin ist. Und die war aber liiert irgendwie mit dem Bankman. Und der hat er irgendwie auch noch Stutz gegeben. Das ist also sehr, sehr eigenartig. Also, ja.
Ja. Also eben, herrlich absurd.
Habe ich nicht bekommen da, durch das Krypto. Du sagst, Krypto kann eigentlich nichts dafür, aber es ist einfach... jedes Mal, wenn das etwas passiert, denke ich eigentlich auch nicht. Ich würde da nie investieren, weil einfach... ich habe einfach kein Vertrauen in das Ganze.
Ich kenne ja auch jemanden, der tatsächlich durch die ganze FTX, der hat auch irgendwie einen Grossteil von seinen Krypto... Geschäft wäre, hat er auch über das FTX gemacht und hat auch gesagt, er hat 5'000 Stutz einfach verloren, einfach weg. Ja. Innerhalb von Stunden sind einfach 5'000 Stutz weg. Und das hat er krass, nicht gesehen, weil eben alle haben von dem Sam Bankman, ist so eine Ikone in dem Dings und das FTX hat das so derart sicher und alles gulden und plötzlich innerhalb von Stunden wumms weg.
Ja, vor allem, offenbar ist das einfach ein sehr guter Redner gewesen. Er hat die richtigen Leute irgendwie auch können überzeugen, hat das geschickt gemacht, indem er die Demokraten um den Finger gewickelt hat. Der kommt, glaube ich, auch so ein bisschen aus gutem Haus und so. Also, das heisst, der spricht, also, die redet die gleiche Sprache, oder? Das ist nicht einfach irgendein crazy Nerd. Also, mal schon, aber ja, er hat nicht so den Ruf von einem Computergeek, der jetzt irgendwie in die Finanzindustrie kommt, sondern einer aus gutem Haus, dem glaubt man und das ist solid, was der macht und so und hat sich sehr gut können verkaufen. Bis zuletzt, oder? Und jetzt sehr spannend. Ich freue mich dann auf den Film, wo es sicher wird geben
von der Story. Ja, ich kann nur wollen sagen, das schreit. Das schreit nach einer Verfilmung.
Ja, voll.
Also komm, dann von der Kryptosphäre gehen wir in die höheren Sphären, in die Astrosphäre. Die Schweiz hat nämlich wieder einen neuen Astronaut und
da bin auch schon wieder ich jetzt an der Reihe. Ich
darf da wieder rein. Gar können den Kevin vorbeistecken, der wohnt vermutlich gerade nebendran.
Ja, der wohnt gerade im Biel, ja. Ja, genau. Nein, die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, hat 17 Menschen ausgewählt, die die Astronautenausbildung machen dürfen. Unter anderem der Marco Sieber, der ist 33, der ist Arzt in Biel im Moment. Aber auch, ich glaube, Rega oder so hat er auch dort mit ist ein Riga-Arzt mal gesehen und so, bla bla bla. Also ist ein gut ausgebildeter Arzt, natürlich ein schlauer sich, und der wird jetzt tatsächlich Astronaut. 17 Bewerbungen jetzt gegeben und 17 ausgewählt jetzt gegeben und 22'000 Bewerbungen. Ich meine, zieht ihr das mal rein. Er ist einer aus 22'000. Also wenn ihr euch je beklagt, dass ihr den Job nicht bekommen habt, weil es 100 andere Bewerber gehabt haben, dann
dort. Das ist fast so bei uns, wenn die Leute sich bewerben.
Das ist ja, und ich meine, das Krasse ist, jetzt kannst du denken, ah, jetzt haben sie einen Schweizer genommen, da wird wahrscheinlich jedes Jahr wird's eine Klasse von 17 geben und der wird ja dann eh nicht ins All geschickt, weil es von dieser Klasse vielleicht auch nochmal aussiebeln. So. Dem ist nicht so. Also, sie haben 2008 das letzte Mal Astronauten ausgebildet. Das ist jetzt seit 2008 das erste Mal, dass wir den Astronauten ausbilden. Und er ist sogar einer von 5 designierten Berufsastronauten. Also von diesen 17 haben es auch nur noch 5 ausgewählt, die es wirklich als Astronauten ausbilden. Die anderen sind dann so wie in der Reserve, im Fall, dass von diesen 5 jemand aussteigt oder im Fall dann jemand pensioniert wird. Und so. Also er ist der, der am schnellsten sollte ins Weltall kommen. Und nach 44 Jahren, nach dem Claude Nicollier ist das wieder der erste Schweizer Astronaut. Claude Nicollier, den ich übrigens getroffen habe, mein Vater, ist mit ihm in der Klasse. Das ist ein Freund von meinem Vater, der Claude Nicollier. Ah, Fun Fact am Rand. Mhm. Also ja, finde ich mega geil. Jetzt die Grundausbildung hat er dann nächste Frühling in Köln und dann geht es dann los. Und wo kommt er zum Einsatz? Das ist auch noch spannend. Es ist gerade eine recht geile Zeit, glaube ich, zum Astronaut werden. Also das ist man sicher auf der ISS wahrscheinlich. Die Weltraumstation, die jetzt immer noch, wird nicht mehr so lange im Einsatz sein, aber die kreist dann um die Erde und nachher geht es in Richtung Mond, oder? Artemis-Programm ist jetzt auch eine Rakete gerade unterwegs. Bis 2025, wenn es jemanden oder Menschen auf den Mond schicken, das ist gut möglich, dass er dort schon dabei ist. Und dann ab 2030 ist das Ziel der Mars. Also vielleicht ist einer von den ersten Menschen auf dem Mars oder der erste Mensch vom Mars der Marco Sieber, der sich dann ein Sprüchchen ausdenken muss, à la «It's one step for a man, but a giant leap for mankind». Wer weiß?
Ja. Schickt jetzt nicht den Musk voraus dort. Einfach so. Ja, ja, aber Musk kann man drauf landen.
Ja, aber bitte einfach. Ja, aber einfach bitte, dass er auch ja nie mehr zurückkommt. So. Der Martian, aber einfach
als, ohne Happy End. Als Landeküsse einfach so, weißt
du? Der Martianer.
Ja.
Phil, du hast einen Space Pirate now, könnte er sagen. I'm a Space Pirate now, weil er international irgendwie nach, im Buch The Martian, ich weiß nicht, ob er das auch im Film macht, das habe ich nicht mehr im Kopf, aber im Buch The Martian tut er ja mega lang. Macht er eine ganze Argumentationskette, warum er sich auf dem Mars jetzt im internationalen Gewässer befindet. Und irgendwie, wenn als Land im internationalen Gewässer gilt irgendwie dann als kolonialisiert, wenn du dort anbauen. Und weil er ja zum Überleben muss Herdöpfel in seiner eigenen Kacke anbauen, sagt er, er hat jetzt den Mars kolonialisiert. Er sagt ein Space Pirate und so Zeugs. Ganz geile Shit.
Genau. Dann hat er noch ein neues Buch geschrieben, das muss ich auch mal lesen, das soll auch noch gut sein.
Ja, das habe ich auch nicht gelesen.
Und ihr sind gar nicht so, ich finde das natürlich affengeil, oder? Ich habe wirklich zum Claude Nicollier schon aufgeschaut und habe das etwas vom Eindrücklichsten gefunden. Seine Höhe, der ist ja 8 Stunden in ein Hubble Space Teleskop in einem kleinen Weltraumspaziergang flicken und so. Und da ist dann mein Patriotismus dann schon recht gross, wenn ein Schweizer dort geschickt wird. Ich finde es mega geil. Der Phil glaubt nicht so.
Ich finde, das ist genau so der Wahlpatriotismus. Ich finde nichts Schlimmeres. Ich finde das Bünzligste, was es gibt. Das ist mir so wurscht, woher der kommt. Ich finde als Person finde ich einen Astronaut spannend, weil einfach das ist ja. Ich müsste jetzt nie ins Weltall. Ich meine, das ist das Verrekteste. Dort stirbst du, das weißt du. Hast du Dead Space mal gespielt? Das ist ein Tod, lauer dich mal. Nein, aber eben, dann machen wir so ein Aufheben, wenn wir jetzt halt einen Schweizer hätten. Versteht das schon, so ist das halt. Aber nein, ist das völlig, völlig lang wie breit.
Nein, ich meine, schlussendlich ist es eben genau, ich habe es dir vor einem Monat geschrieben, ich habe zu dem Claude Nicollier aufgeschaut und habe das eine mega faszinierende Person gefunden, weil er halt eben Schweizer ist und du weißt, oh ja, der ist mega, er ist noch näher, weil halt mein Vater und so den kennt hat und so. Aber das ist irgendwie schon noch wichtig für die Jugend. Und wenn es nur für die Jugend ist und die Jungen, dass sie jemanden haben, wo sie können irgendwie aufschauen können und auch irgendwie so ein bisschen ein Ziel haben und vielleicht auch gerade für die, sag ich jetzt mal, mathematischen und naturwissenschaftlichen Fälle, die ja sehr oft zu kämpfen haben, weil man lieber irgendetwas anderes macht, wo man mehr Kohle verdient. Schön, noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn es eine Frau gewesen wäre, weil dann, das ist ja tatsächlich in der Schweiz ein grosses Problem, dass sehr viele Frauen eben nicht den naturwissenschaftlichen Weg einschlagen, weil es einfach, ja, das ist einfach, wir sind die Touren auch noch sehr, sehr bünzlig, absolut, apropos bünzlig. Mhm. Aber ja, nein, ich finde es, ja, Hammer, verfolgen wir weiter.
Das ist wahrscheinlich einfach auch eine Frage von der Identifikation, oder? Du kannst die, hast dich wahrscheinlich vor allem damals besser können mit einem Schweizer identifizieren, als wenn es jetzt einfach irgendeine spannende Persönlichkeit wäre, mit einem spannenden Charakter.
Absolut.
Du hast voll halt gehabt, er ist Schweizer, er ist ein Bekannter von deinem Vater, absolute Identifikationsfigur, oder? Und das ist leichter, wenn es eine Person ist von deiner Nationalität, als wenn es von einer anderen Nationalität ist, was nicht heisst, dass man nicht sich mit auch anderen Leuten könnte identifizieren. Aber verstehe es, wenn du jetzt sagst, dass er Schweizer ist, hat für dich mehr einen besonderen Reiz ausgemacht. Du hast noch das Programm Artemis, die Mondmission, erwähnt.
Ja, ja.
Was
ist mit der? Das ist eigentlich die Idee, genau. Ja, nein, das ist die Idee von der NASA und der ESA, dass man dort Artemis, dass man dort Menschen auf der, das ist mal, glaube ich, einfach mal eine Station, eine Raumstation in der Umlaufbahn vom Mond macht. Und dann nachher tatsächlich auch den Mond anfangen zu kolonialisieren. Und erst gestern hat, glaube ich, Joe Biden gesagt, er will so und so viele Milliarden parat machen, um, wer hätte es gedacht, auf dem Mond Mineralien abbauen? Es passiert.
Es hat doch. Aber hat es auf dem Mond relevant? Hey. Also hofft man das einfach? Bis jetzt weiß man es nicht.
Ich weiß es im Fall nicht. Aber
einfach nur
ein Stein. Irgendwie, wahrscheinlich ist es dann auch. Das ist wieder so eine Story gewesen, wo ich einfach mehr den Titel gelesen habe. So tief bin ich dort nicht rein. Aber ja, nein, die Mondmission, die neue, die gibt es. Also das erleben wir noch, oder sollten wir noch erleben, dass Leute auf dem Mond landen. Und auf dem Mars auch. Also ich finde ich exciting.
So. Also Mondlandung, also so Zeug, schaust du damit genau. Das,
ja, ja, da ist mir dann aber auch gleich, ob jetzt ein Schweizer dabei ist oder nicht. Ah. Das läuft sowieso. Ja,
ich glaube auch, ich kenne mich ja nicht aus. Ich frage mich, ob es einfach alles wieder nur Prestige ist. Weil das, was ich gelesen habe, hat das offenbar gar nicht so einen extremen Vorteil, wenn sie jetzt dort oben sind. Aber eben, muss ich mich mal einlesen, weil nur Prestige scheint
mir ja,
obwohl der ganze Ding in der Achtung, wo man überhaupt mal laufen ist, ist ja eigentlich nur das gewesen.
Das ist nur Prestige gewesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen einfacher ist vom Mond aus, weil du natürlich keine Atmosphäre hast. Dann brauchst du weniger Energie zum Raketen starten. Das ergibt schon einen Sinn, dass man von dort aus dann würde eine Mars-Mission starten. Weil
keine Ahnung. Musst du einmal all die Materialien nachher zuerst dort drauf tun? Wir fragen den Marco. Wir können ja mal einladen. Ja, der hat sicher keine Anfrage jetzt.
Für nein, der hat Zeit. Bis im Frühling hat er noch schon. Zeit.
Ja, yeah. Das stimmt schon.
Wir zocken dann eben das Kerbal Space Program mit ihm. Dann kann er noch unseren Raketen
bauen. Da kommt noch ein 2 irgendein, oder?
Wie?
Da kommt dann mal ein 2, ja.
Wenn er in einer Stunde keine schafft, wo bis im Mond durchkommt, dann darf er auch nicht gehen. Also komm, auf den Mond durchschiessen, könnte man auch das Pokémon, oder, Luca?
Ja,
obwohl
also,
sich 10 Millionen Mal. Kannst du vielleicht dann nachher erzählen.
Ich erzähle es nachher in der Game Dings.
Ja. Ich fand, ich muss das dann gleich reinnehmen, weil das ist schon. Ich lese nur Negatives über das Game, selbst von Pokémon-Fans. Und komme es wirklich nur so als Bystander mit über. Aber offenbar ist es sechs ein Shitshow mit Bugs und so. Und auch spielerisch ein bisschen mäßig. Ist egal, spielt keine Rolle. Haben einfach einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt und haben sich in 3 Tagen 10 Millionen Mal verkauft. Das finde ich schon absurd. Also einfach, du kannst wirklich meinen, die können einfach, wie heißt Game Freak, wo das Game macht, die schauen doch das einfach an und finden, ja geil, nächstes Mal machen wir noch weniger.
Yep.
Nächstes Mal gibt es gar keine Grafik, gar keine Vegetation mehr. noch mehr Bugs. Dann machen wir Tester, Bugfixing. Ja genau, als Vergleich vielleicht noch. God of War, Ragnarök zum Beispiel, hat 5 Millionen in einer Woche geschafft.
Krass.
Und,
krass.
Elden Ring habe ich noch offen gehabt. Wie viel haben die verkauft? Das ist auch, genau, die haben 12 Millionen in der ersten Woche verkauft. Und das auf allen Plattformen aber.
Und dann nur auf der Switch, oder?
So Wahnsinn! Und ich meine, logisch ist Elden Ring nicht die gleiche Marke, aber trotzdem einfach als Vergleich. Das war ein riesen Verkaufserfolg gewesen, oder? Ich meine, hast du auch nicht. Der Red Dead Redemption. Ich meine,
das ist auch
gut, das war nicht so ein riesen Erfolg gewesen. Hey, ja, also krass.
Aber geil. Nur schnell, bin ich überhaupt, also noch nie eins gespielt von denen und wird nie eins spielen, außer Pokémon Go damals, was auch gespielt haben. Das, sind das zwei Games oder ist das eins?
Es ist ein Game, aber du hast eben unterschiedliche Pokémon in der jeweiligen Version. Also du hast ganz viel Deckungsgleiche natürlich, aber es gibt ein paar spezielle, die es nur in der einen und ein paar spezielle, die es nur in der anderen Version gibt, damit du es möglichst mit Kollegen, damit die andere Version kaufst, haben, täuschelt.
Ja, du kannst täuscheln? Also,
du kannst es eben
täuscheln. Du kannst dann schon mit deinem Violet, kannst dann du nachher deine Violet-Sachen zu Scarlet täuscheln oder wie heisst es?
Ja. Genau, oder pur Karma sind, whatever. Die Idee ist, dass du Pokémon von Kollegen, die andere Version haben, eintäuschelst. Oder du hast Pokémon, die er braucht, er hat Pokémon, sie oder er.
Sind es nicht nur drei?
Ich rede jetzt aus historischer Sicht. Also ja. Damals, wo ich auf dem Game Boy Rot und Blau gespielt habe, sind es schon mehrere gewesen. Wie viele aber pro Version sind.
Puff. Ich habe immer gemeint, du hast einfach so, weißt, auch aus, eben genau, damit sie noch mehr verkaufen oder auch lustig mit Cover und so, dass einfach drei verschiedene. Ah, nicht, die Starter sind immer die gleichen.
Die drei Starter am Anfang sind immer die gleichen für alle.
Ich meine, die drei sind immer unterschiedlich.
Die Starter, nein, das ist auch immer bei jedem neuen, also bei jedem neuen Pokémon-Dings, bei jeder neuen Generation ist das immer die grosse Frage. Welche sind die Starter-Pokémon? Ich äußere mich noch zu
dem. Okay, aber die Starter, beide haben die gleichen drei Starter und dann gibt es einfach eine Handvoll oder wie immer unterschiedliche. Ja. Ah, okay.
Genau. Die Story ist. Ah, wobei, die Story habe ich gestern gerade erfahren, 6 sogar nicht einmal ganz die gleiche. Also angeblich, je nach welcher Version, wo du spielst, kann es ein bisschen Abweichungen geben in der Story. Wobei ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich. Die Konsequenz aus allem ist gleich. Vielleicht beim einen gehst du irgendwie oben durch und beim anderen unten durch. So habe ich es verstanden. Aber
du hast gar nicht gelacht, wo du von Story geredet hast. Komm gar nicht
raus. Story. Ja, die Story ist auch immer die gleiche. Es ist auch immer die gleiche. Okay. Das ist immer irgendwie. Hey. Du bist,
ja, ich verstehe es wirklich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir finden ja nicht alle Games und so geil, ist ja logisch, oder? Und ich habe das Gefühl, irgendwie aber für das Verständnis, warum Leute etwas geil finden, habe ich meistens eigentlich schon. Aber bei Pokémon, dort fällt es mir schon schwer. Also, ja, ich habe ja auch schon welche gespielt und irgendwie, ich meine, klar, das Design, das ist eh subjektiv, aber ich finde auch, es ist irgendwie so ein so ein simpel und immer wieder das Gleiche, habe ich das Gefühl. Und ich kann sagen, zu simpel, dass es immer wieder Spass machen kann. Aber
offenbar nein, look, doch. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Also es sind natürlich erstens mal der Sammeltrieb. Ich glaube, kein Game hat so früh kapiert, wie der menschliche Sammeltrieb funktioniert und wie du ihn tust. Wirklich das zum Elementar oder zum Kernelement von deinem Gameplay, der Sammeltrieb vom Mensch, den wir alle in uns drin haben, wie du das wirklich zum Kern von deinem Game machst. Das hat Pokémon in den 90er Jahren mit den Gameboy-Spielen wie kein anderes Game jemals zuvor verstanden. Und das hat natürlich einen riesen Hype und einen riesen Run auf die Dings. Und vor allem, es ist wie, weißt du, du spielst es in einer Welt, ein bisschen so wie Zelda und so Zeug. Damals ist es halt gleich irgendwie State of the Art. Das ist das geilste Game ever gewesen. Heute ist ein riesengroßer Pull halt immer aus der Nostalgie von damals, wo du die Games als Kind gespielt hast, aber wahrscheinlich damals schon genauso einfach und idiotisch einfach sie sind und simpel, aber du hast es als Kind damals nicht wirklich kapiert, für dich ist das als Kind einfach das geilste Game ever gewesen und du hast halt einfach immer noch den Nostalgie-Faktor, immer noch heute, du jedes Mal, wenn Pokémon wieder rauskommt, stellst du vor, ja, ich bin da wieder mit mir und so weiter. Das ist das eine und das andere ist einfach, für Kinder, wo jetzt Nostalgie nicht haben, aber einfach, weißt du, es ist Nintendo, es richtet sich immer auch noch an Kinder, die einfach eine Switch in der Hand nehmen und irgendein möglichst simples, blödes, dummes Game müssen können gamen und es hat Viecher drin und alles blinkt und Zeugs und Sachen und du spielst ja selber immer ein Kind, eben Identifikation haben wir es auch wieder so, du bist da in dieser riesengroßen Welt und erlebst Abenteuer und das spricht halt auch einfach Kinder an und darum glaube ich, hat das einfach so einen. So das sind wie die zwei Aspekte. Also die ältere Generation wird von der Nostalgie angezogen und die jüngere Generation, weil es halt einfach wirklich ein Game ist, das sehr auf sie zugeschnitten ist. Und dazwischen fällt dann halt ein Film, wo es vielleicht du als Kind vielleicht nicht so geil gefunden hast oder nicht gamed hast und für dich ist der Nostalgiefaktor nicht da. Und andererseits, rein vom Gameplay her, ist es völlig stupide. Das gibt dir nichts. Oder? Darum fällst du so durchs Raschen durch und sagst, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem soll anfangen. Oder?
Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich tatsächlich, das sind die Leute, die es anspricht. Und da haben wir schon eine andere Messlatte auch als, sag ich jetzt mal, Leute, wo, erwachsene Menschen, die gamen. So, das ist vielleicht auch gar nicht unsere Zielgruppe von dem Game, oder?
Weißt, ich habe auch Temtem mal ein gespielt und das einfach noch easy gefunden. Aber es hat dann auch visuell halt auch besser ausgesehen, oder? Mhm. Aber schlussendlich, mega lang hat es mich auch nicht gepackt, oder? Ja, ja. Vielleicht einfach auch nicht mein Spiel. Dann kommt die letzte News noch. Da geht es um Disney. Und ja, die haben einen neuen, alten Chef, den kenne sogar ich. Der ist nämlich der Doku vorgekommen, wo wir einmal geschaut haben. Die Imagineers, ist doch der noch viel
vorgekommen? Die Imagineers, richtig, richtig. Das ist ja vorgekommen, ja. Der Bob Iger, das ist, irgendwie heissen alle Disney-Chefs in letzter Zeit Bob. Der Bob Chapek hat 2 Jahre lang übernommen und ist schon wieder weg. Das war eine der kürzesten Tenures in der Geschichte von Disney. Also die meisten Disney-Chefs sind meistens fast schon ein Jahrzehnt oder sogar 2 Jahrzehnte, wie ein Michael Eisner, der legendäre Michael Eisner, der in den Mitte 80er Jahre und 90er Jahre dann vor allem Disney so durch die Renaissance geführt hat. Die sind irgendwie 20 Jahre lang gewesen. Der Bob Iger, der jetzt wieder zurückkehrt zu Disney, der ist auch vorher 15 Jahre lang Disney-Chef gewesen, zwischen 2005 und 2020. Der Bob Iger gilt ein bisschen als der Architekt von der Walt Disney Company, wie man sie heute kennt. Weil, wo er sie 2005 übernommen hat, ist Walt Disney Company tatsächlich in einer Krise gewesen. Vor allem, weil einerseits unter Michael Eisner sind die Parks sehr in Verruf geraten, sind sehr alt und marot geworden. Man hat nicht mehr viel investiert in denen, man hat viel gespart und irgendwie hat das wie so einen Teufelskreis ausgelöst. Durch das viele Sparen hat man weniger Umsatz gemacht in den Park, durch die weniger Umsätze hat man wiederum mehr gespart und gleichzeitig ist die ganze Animationsabteilung bei Disney, wo halt immer noch Zeichentrick war, also handzeichnet, ist halt einfach veraltet gewesen. Man hat Pixar gehabt, wo mit Toy Story den ersten CGI-Film gemacht hat, dann ist DreamWorks kommen mit Shrek, wo überhaupt dann auch noch ein bisschen so Seitenhieb auf das ganze Disney und Merli-Zeugs gemacht hat. Und das sind super erfolgreiche Filme gewesen. Und Disney hat nebenbei irgendwie Atlantis und Treasure Planet immer noch so handzeichnete Filme gemacht und hat Verluste eingefahren, wirklich riesengroße Verluste. Ist gar nicht gut gelaufen. Und die ganze Firma ist wirklich einfach schlecht gelaufen, ist schlecht am Laufen gewesen. Und dort hat der Bob Iger dann von Michael Eisner übernommen. Der Michael Eisner hat sich im Streit von Disney getrennt und der Bob Iger hat dann eigentlich quasi Disney, man kann es jetzt im Guten oder im Schlechten sagen, wieder aufgebaut oder eben zu dem allgegenwärtigen Monopolist aufgebaut, der jetzt einfach überall ist und alles gehört Disney. Er hat angefangen mit Marvel. Er hat Marvel als einer von seinen, also nein, blöd gesagt, sorry, einer von seinen ersten Amtshandlungen war, Pixar zu kaufen vom Steve Jobs. Pixar hat damals noch Steve Jobs gehört.
Ja, stimmt.
Und,
ja.
Und der Steve Jobs und der Michael Eisner, weil der Michael Eisner vom Typ her so ein Impulsiver war, haben die sich extrem verstritten, weil das sind einfach zwei Alpha-Tiere. Der Michael Eisner und Steve Jobs in einem Raum nicht gut. Die haben sich gestritten wie blöd. Und obwohl die eigentlich zusammengearbeitet haben, so der Pixar hat den Film produziert und Disney hat den Film dann vertrieben, sind die Geschäftsbeziehungen extrem geschädigt gewesen. Und wo der Bob Iger kam, der ist dann eben sehr, sehr ein guter Kollege von Steve Jobs, hat man sich wieder annähern und ein Jahr später hat er dann tatsächlich Pixar gekauft und er hat Steve Jobs das quasi so verkauft, oder, und das ist nicht einmal gelogen, sondern er hat tatsächlich gesagt, der Steve Jobs hat gesagt, ich will nicht, dass Disney mich kauft, weil Disney will mich nachher aufdrücken, wie ich muss Filme machen oder ich oder meine Leute. Und der Bob Iger hat gesagt, im Gegenteil, wir haben es völlig verlernt, unsere Animationsabteilung ist katastrophal. Wir brauchen euch, damit ihr uns wieder könnt zeigen, wie man es richtig macht. Und das ist genau das, was dann eigentlich passiert ist. Disney hat zwar Pixar gekauft, aber er hat das neu gegründete Walt Disney Animation Studios dann völlig nach dem Vorbild von Pixar anfangen ummodeln. Und darum, wenn du heute die CGI heute noch schaust, also du kannst aber nicht mehr sagen, ist es ein Pixar oder ist es ein Walt Disney Animation Studios, die sehen fängt so gleich aus, aber nicht, weil Walt Disney Animation Studios den Ton angibt, sondern eigentlich, weil Pixar den Ton angibt. Also es ist wirklich noch spannend. Das ist eins, was der erste war. Der hat Marvel gekauft, die ganze Marvel-Historie gehe ich jetzt nicht durch, aber hat natürlich Disney riesig gemacht. Dann hat er Lucasfilm gekauft mit den Star Wars Franchises, dann hat er 20th Century Fox gekauft, dann zuletzt Disney Plus gegründet. Also er hat eigentlich das ganze riesige Ding aufgebaut. Unter seiner Fittich ist Disney wieder so riesig geworden, grösser denn je und auch zu gross, muss man auch sagen. Muss ich als massiver Disney-Fan auch sagen, es ist zu gross, weil es ist einfach, überall ist Disney und Disney gibt den Ton an und das ist nie gut für den Markt, wenn nur ein Player wirklich den Ton angibt. Das ist immer gut, wenn es Konkurrenz
gibt. Wow, Mann, dass man die Aussage von Luca mal gehört hat, das glaube ich fast nicht.
Sie könnten doch noch Dreamworks kaufen und DC, einfach damit wir das einfach gerade haben, oder?
Ja, das als nächstes. Bald.
Einfach damit das alles...
Ein historischer Moment ist gerade passiert. Nein, das ist eigentlich die Story. Der Bob Iger, jetzt ist eben 2020, hat der Bob Iger dann eigentlich seinen Rücktritt gegeben und gesagt, so, jetzt habe ich es langsam auch gesehen, es läuft ja alles und ich übergebe meinem Nachfolger, Bob Chapek. Der hat sich vor allem um Disney Parks gekümmert und ist dann plötzlich der CEO geworden von dieser Firma, zwei Jahre lang. In zwei Jahren lang hat er aber fast alles an die Wand gefahren, wo der Bob Iger vorher aufgebaut hat.
Aber auch wegen der Pandemie, oder was? Oder irgendwie?
Ja, mitunter. Die Pandemie hat natürlich sicher beigetragen. Aber Bob Chapek hat es auch wirklich irgendwie geschafft, in jedes mögliche Fettnäpfchen zu treten, wo man kann. Also er selber ist sehr, sehr eine ungreifbare Person auch, so wie ein Fisch in der Hand, also du kannst ihn wie nicht richtig hier. Der Bob Iger, der Michael Eisner ist so der Bigger-than-Life-Figur gewesen, oder der Bob Iger ist so ein ruhiger, besonnener, aber immer noch sehr, sehr charismatischer Typ, der ist auch immer in seinen Animation, also der ist auch bei der Belegschaft scheint sehr, sehr beliebt gewesen, also der ist vom Typ her wie so, der hat es gebraucht, der Bob Chapek ist wie so nichts. Der gibt einem nichts. Den kann man nicht richtig einordnen. Dann ist der Rechtsstreit mit der Scarlett Johansson gekommen, wo es um die ganzen Tantiemen und so gegangen ist. Sie hat irgendwie im Vertrag hat sie einen gewissen Umsatzanteil aus der Kinokasse gehabt. Und weil ja Pandemie war, ist der Film am Anfang sowohl im Kino als auch auf dem Streamingdienst gelaufen. Und sie hat dann gesagt, ja, ich würde auch einen Anteil von den Umsätzen, die Leute zahlen auf dem Streamingdienst, damals da der Disney Access Pass oder was, Premium Pass. Ich will auch einen Anteil von dem. Und Bob Chapek hat gesagt, hey, bist jetzt nicht so geldgierig, oder? Also wir sind in einer Pandemie. Also das ist natürlich...
Wir haben es doch nicht. Wir leben von der Hand im Maul.
Und wo Shang-Chi gestartet ist, das war der erste Film nach der Pandemie, der nur exklusiv im Kino gestartet ist. Haben die Leute sich auch sehr echauffiert, weil die Pandemie hat da irgendwie Millionen von Opfern gefordert. Und der hat gesagt, ah, das ist jetzt ein interessantes Experiment. Zum schauen, wie der Start läuft. Ist nicht die beste Wortwahl gewesen. Also man hat es natürlich auch ein bisschen aufgekocht, aber es ist auch dort, weißt, es ist eins nach dem anderen. Sagen die Arbeitsbedingungen in den Parks sind immer schlimmer wieder geworden, so hat man sich wieder zurückbewegt. Dann ist die Don't Say Gay-Gesetz in Florida wo ja dort durchgekommen ist und wo der Bob Chapek sich sehr, sehr lange geweigert hat, überhaupt irgendein offizielles Statement im Namen von Disney abzugeben. Disney war einer der grössten Arbeitgeber ist in Florida mit dem Disney World, oder? Und hat eine halbe Revolte ausgelöst damit unter der LGBTQ-Community, vor allem in der eigenen Belegschaft. Also wirklich einfach... Er hat fast alles irgendwie falsch gemacht in diesen zwei Jahren, was er können falsch machen konnte. Gewinne sind immer gestiegen, wie sie vorher gestiegen sind, Umsätze sind zurückgegangen und so weiter und so fort. Nach nur zwei Jahren hat der Vorstand schon gefunden, Bob Chapek, bitte verlass uns wieder. Also offiziell ist, er hat den Rücktritt gegeben. Inoffiziell keine Ahnung, aber...
Goldige Fallschirm und so. Und
also dem geht es gut. Der wird das sicher verkraftet haben. Und dann hat man sich halt den Bob Iger geschenkt über.
Da kann sich ein Disneyland aussuchen.
Ja, genau. Der Bob Iger hat mich jetzt wieder zurückgeholt, weil er hat Disney schon mal 2005 aus dem Dreck quasi rausgezogen und aufgebaut. Da hat man das Gefühl gehabt, da kann er das jetzt ja nochmal machen.
Ist ihm langweilig gewesen, der Pensionierung.
Vielleicht?
Ja, gut.
Vielleicht, ja.
Also komm, dann machen wir weiter. Kannst du gerade mal kurz Luft holen? Kannst du gerade weiterreden?
Ja, ganz weiter. Sorry, ich bin da gerade wieder am Kämpfen mit meinem Kabel. Ich hoffe, es pfeift bei euch, nicht bei mir.
Jetzt gehöre ich nicht.
Sehr gut.
Genau, Slumberland. Erzähl mal, was darf ich dort erwarten?
Ja, Slumberland. Slumberland läuft seit, glaube ich, wirklich erst gerade letzte Woche. Ich habe das sehr zufällig gesehen auf Netflix. Und es ist so ein Fantasy-Film. Es ist so ein Film, der von der Kritik zerrissen wird und von den Fans geliebt. Und ich habe das sehr gut nachvollziehen, warum das passiert. Weil er ist wirklich Durchschnitt pur. Er ist überhaupt fast gar nicht herausragend. Slumberland ist so eine Fantasy-Geschichte. Es geht um ein Mikey, Nemo. Die wächst mit ihrem Vater in einem Leuchtturm auf und die haben dort zu zweit eigentlich ein cooles Leben, halt ein bisschen so fernab von der Zivilisation, aber es geht ihnen beiden gut. Und dann bei einem Rettungseinsatz wird ihr Vater auf See, wie sagen wir dem, verschollen, vermisst. Also der ist dann, See, ja. Also er stirbt und es ist dann plötzlich ein Waisenmeikli dort in dem Leuchtturm und wird irgendwie einer der letzten Willen von ihrem Vater ist gewesen, dass wenn ihm etwas zustoßen, dann würde sie zum Bruder vom Vater kommen, wo sich seit irgendwie 25 Jahren oder so nicht mehr wirklich redet, wo sich verstritten haben und er will aber, dass sie dann gleich zu ihm geht, in die Stadt aufwachst und das passiert dann auch so. Aber nachts, wenn sie träumt, dann betritt sie irgendeine Traumwelt und begegnet dort dem Flip. Der Flip wird von Jason Momoa gespielt. Das ist so ein Fantasy-Wesen mit Hörnern und allem drum. Da auch ein bisschen so Bigger Than Life, hat ein bisschen Jack Sparrow-Vibes. Und das Lustige ist, der Flip ist eigentlich der Charakter, wo, wenn ihr Vater und Nemo einmal am Abend ins Bett gegangen sind, hat er ihr immer Geschichten erzählt von der Abenteuer von ihm, vom Vater und dem Flip. Und jetzt ist sie diesen Träumen begegnet, sie dem Flip. Und das ist dann ein bisschen wie bei The Sandman. Es gibt eine ganze Welt, offenbar, in den Träumen. Die Träume sind nicht zufällig, Träume werden für uns generiert, Träume werden für uns erschaffen und haben alle einen ganz bestimmten Grund und Absicht, warum die existieren. Und ja, dann geht es auch dort ein bisschen so Coming of Age, wie kommt sie damit zu schlagen, dass ihr Vater jetzt weg ist und sie trotzdem glücklich wird im Leben. Das ist so ein bisschen die Story. Und ja, wie gesagt, das sehr, sehr durchschnittlich, aber irgendwie in dieser Durchschnittlichkeit auch nicht wirklich schlecht. Also, ich kann mir wirklich vorstellen...
Wenn du den Trailer schaust, sieht er mega kreativ und irgendwie absolut. So und, genau. Und farbig aus und irgendwie, ja, eben so nachher noch easy, unterhaltsame
genau, und du beschreibst genau gerade perfekt einen Film, der von Kritikern zerrissen wird und vom Publikum geliebt. Weil wenn ich als Filmkritiker müsste den Film bewerten. Es gibt nicht viel, wo ich kann. Er gibt mir nicht viel den Film, um zu sagen, das ist hervorragend oder das ist mega gut, die schauspielerische Leistung. Es ist wie so ein. Der Film existiert, es ist ein solides 6 von 10 vielleicht oder so. Aber wenn ich es wirklich einfach als Zuschauer bewerte und sage, haben mir die 2 Stunden von Runtime von diesem Film, wie haben mir die gefallen? Es ist eine wahnsinnig schöne, fantasievolle Welt. Jason Momoa ist der ist langsam zwar ein bisschen überall. Habe ich langsam auch ein bisschen gesehen, aber ich finde ihn immer noch ein charismatischer, cooler Schauspieler und eben mit der CGI-Welt, also die zwei Stunden vergehen wie im Flug und das ist sogar wortwörtlich, wenn es irgendwie auf einer riesen Gans à la Nils Holgersson über Alpen, verschneite Alpen fliegen und so, das sind dann wahnsinnig schöne Bilder und 2 Stunden wie sagen wir, dem Eskapismus oder Realitätsflucht, oder? Also ein schöner Film zum Anschauen nach diesen 2 Stunden, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber das muss auch mal auch nicht, das muss auch nicht schlimm sein. Das
kann so ein perfekter Netflix-Film halt,
ja, wo ja,
für das Kino ist schlecht, aber eben, wenn es in ja. Im Streaming-Portal läuft, tipptopp, dann kann ja. Man sich geben.
Da kann man auch so geben, gemacht, ja. Oder? Ja. Mhm. Dass genau, Netflix genau. Schaut jetzt wirklich, dass es ein bisschen für alle etwas dabei hat, aber niemand irgendwie offendet, oder wie?
Ja. Ja, was auch noch schön ist, ist mal wieder so ein bisschen Original IP zu sehen. Also ich habe nicht mitbekommen, dass das irgendwie eine Buchverfilmung ist von irgendeinem Bestseller, Kinderbuch, was weiß ich. Und auch das habe ich mal wieder eine schöne Abwechslung gefunden. Einfach mal wieder eine neue Geschichte, die von niemandem vorher so also einfach mal hat sich jemand überlegt, was können wir da.
Ja, ich finde immer lustig, der, wo ihre Neuvaterin, also der Bruder von ihrem Vater spielt, das ist doch der, wo in der 80er, 90er Jahre Serie, wo immer die Zeitung vom nächsten Tag bekommen haben. Ich kenne den immer noch von dort.
Ah.
Das, ich bin wirklich fast sicher, dass das der war. Ich hatte eine blinde Kollegin noch und so ist ein Kollege, und der immer die Zeitung vom nächsten Tag bekommen hat, dann immer versucht, irgendwo etwas zu retten oder irgendjemand oder so.
Oh, das ist aber geil, das tut aber auch nachher geile. Serie, nachher geile Idee. Ich habe das Gefühl,
ist sicher ein Scheiß und ist sicher schlecht gealtert, aber damals war es gut.
Ja. Nein, ich habe gemeint, ich kenne ihn von IT Crowd, aber vielleicht verwechsel ich ihn auch gerade hart.
Der andere, ja, der Engländer, der ist von IT Crowd. Ich meine, aber das ist doch das ist ihr Vater, oder?
Also ihr Vater ist der wie heißt er, Kyle Chandler, ich glaube der Schauspieler.
Aber ich habe nur den Trailer gesehen, ich habe das Gefühl gehabt, der Engländer,
der
ist ihr...
Ihr Vater ist der wirklich so mega Bart und Haare und alles
hat. Das ist der Vater. Das ist ja, dann meine ich den Schauspieler.
Okay,
Der ist der von dieser Zeitungsserie.
Ja. Ah, okay. Ja,
Der andere hat einen Geile gemacht mit Everything Frequently Asked Questions About Time Travel. Dort hat er auch mitgespielt. Das ist auch ein lustiger Film.
Ja.
Alright. Gut, komm, erzähl doch noch vom Strange World. Der ist ja so mittel.
Ja, Strange World. Sorry, ich bin da gerade ein bisschen am Üben mit meinem Kabel, dass es bei mir pfeift extrem in den Ohren vom Kabel raus. Ich tue ihn wirklich da irgendwie so in der Hand zusammendrücken, so wie wenn ich da irgendwie eine hohe Wut hätte auf das Kabel. Aber dann geht es irgendwie. Ich brauche so ein Kabel. Scheiße.
Weißt du, was mache ich dir jetzt? Ich bestelle dir jetzt ein neues Kabel.
Danke, werde ich mir erzählen.
Nein. Ja, der Phil hat tatsächlich, es hat es tatsächlich geschafft, die absolut beschissenigsten XLR-Kabel, die es bei uns im Shop gibt, rauszusuchen und zu kaufen. Das ist ein,
so, die sind voll easy, wenn man sie
nicht sind überhaupt, nein, das ist ja 3000 Kilometer Abstand. Die haben keine Zugentlastung, überhaupt nichts, das ist klar. Das ist
cheap. Ich bin Preise. Ich habe da geschaut, weißt du, Spesen und so.
Spesen da, im Moment. Also, Strange World. Strange World ist ein sehr, 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 sehr heikles und schwieriges Review für mich, weil der Film ist doch erstaunlich politisch und auch sozialkritisch für einen Disney-Film und es ist darum eigentlich fast unmöglich, nicht über das Politikum zu reden, ohne einfach als Thema vorbeizureden, weil ja, wenn der Film es schon so derart zentral macht, so ein zentrales Thema, dann kann ich es ja nicht einfach nicht drüber reden und ignorieren. Gleichzeitig aber muss ich mich so unglaublich, also wirklich irre vorsichtig in der Formulierung und in der Wortwahl sein, ohne dass irgendwie gerade einer Ecke zugeschrieben wird oder Leute sich angegriffen fühlen durch meine Meinung. Ich versuche es wirklich irgendwie so. Ich sehe nur schon, dass ich so vorbereite. Ich habe ja auch das Review schon geschrieben auf Digitec und die Kommentarspalte ist auch schon entsprechend teils hochgegangen. Es ist halt ein sehr emotional aufgeladenes Thema und ich verstehe, dass es halt auch schnell mal ein bisschen Reaktionen hervorruft. Darum schicke ich das einfach mal voraus. Hey, ich will wirklich niemanden angreifen. Ich versuche mich gut auszudrücken, dass es auch überkommt, was ich will sagen. Also, Strange World, um was geht es? Im Film geht es eigentlich um die Clade-Familie, genau genommen um so eine Grossvater-Vater-Sohn-Dynamik. Der Grossvater Jäger, für ihn ist es selbstverständlich, dass die Familie von der Clades quasi ein Clan von Entdecker ist, wo man auf Expeditionen geht und neue Welten entdeckt und Entdeckungen macht und zurückkommt und gefeiert wird. Man ist heldhaft und gross und stark. Und für ihn ist auch klar, dass das natürlich so weitergeht. Sein Sohn Searcher aber, der ist überhaupt nicht so. Der sieht sich eher als naturverbundener Farmer, der ein unaufgeregtes Leben hat mit Frau und Kind. Und auch er hat entsprechend eine grosse Farm, wo im Tal, wo er das wichtige Pando anbaut. Das ist wie so eine unverzichtbare Ressource für das Tal. Das ist sowohl Essen als auch Energie sozusagen. Und für ihn ist klar, dass eines Tages sein Sohn, der Ethan, wird die Farm übernehmen. Und der Ethan wiederum, der sieht sich überhaupt nicht als Farmer, der ist Forscher, der will die Natur entdecken, also nicht Entdecker aller Expeditionen, aber er ist halt sehr interessiert an, wie funktioniert das, wie funktioniert jenes, was ist da jetzt wieder so, er will nicht farmen. Farm ist halt nicht sein. Und damit hast du eigentlich einen wunderbaren Nährboden für den 3-Generationen-Konflikt, also ja, eben, was als Eltern, man will als Eltern ja immer das Beste für unser Kind, aber was ist das Beste? Lässt man das Kind machen, weil vor allem, wenn das Kind Ideen hat, die man selber eigentlich falsch findet, tut man dann da versuchen zu intervenieren, zu eingreifen oder sagt man, nein, ich lasse quasi seine eigenen Fehler machen. Wer sind das seine eigenen Fehler? Vielleicht bist du ja auf dem Holzweg. Also eigentlich sehr viel Nährboden für schöne 3-Generationen-Konflikt. Im Film ist es aber so, dass es wirklich mehr darum geht, eine Botschaft überzubringen, wie die erste gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen Teenie-Beziehung sozusagen. Das wird am Anfang irgendwie 5 Minuten lang wird da ein Schwarm eingeführt für den Ethan, also der Sohn, der Ethan, der ist schwul. Und er hat einen Schwarm, wo er drauf steht und wunderschön und toll. Und ich habe schon damals bei Lightyear gesagt, das ist Repräsentation und so, finde ich super. Aber der Film hat die Szene, die irgendwie 5 Minuten lang geht und der Typ, worauf er steht, kommt später im Film überhaupt nicht vor. Der ist überhaupt nicht Teil des Plot. Der ist wirklich nur einfach am Anfang eingeführt worden, um ganz fest klar machen, was für eine sexuelle Orientierung er hat. Der Sohn wird nachher aber immer wieder während dem Film sich mit seinem Vater und Großvater besprechen, wie er ihn kann gönnen, wie er ihn kann irgendwie, was muss man machen, um jemanden beeindrucken, was muss man machen, damit jemand einem liebt. Und all diese Szenen werden eingepflanzt. Es ist so offensichtlich, dass es einfach ein Abhaken von politischer Agenda ist, obwohl das überhaupt nichts mit dem Plot zu tun hat. Und das Problem für mich ist nicht unbedingt, dass man es, also nein, es ist wirklich nicht, dass man es reinbringen will. Das Thema ist ja sehr wichtig und gut. Für mich ist das Problem wirklich, wie, und das ist mir sehr wichtig, dass das überkommt, dass es mir nicht um die Tatsache geht, dass es drin ist, sondern wie es drin ist. Wenn du nämlich sagst, zum Beispiel der Grossvater hat das Problem damit, dass sein Enkel schwul ist, obwohl er ist ja da Entdecker und gross und stark und so. Und jetzt ist sein Enkel schwul und das ist doch feminin und blablabla, all die Vorurteile. Wenn das ein Thema ist und es darum geht, das aufzulösen, dass der Grossvater altertümliche und unmenschliche Vorstellungen hat, dann ist es Teil vom Plot, oder? Dann finde ich das super. Dann mach das zum Teil von deinem Plot. Wenn du es normalisieren willst, wenn du willst sagen, hey, es sollte völlig normal sein in einem Film, also weißt du, wir dürfen uns nicht mehr heute aufregen, dass sich zwei Männer küssen und du dann oder einen Aufschrei machst, dann mach es wie in Lightyear. Dann mach das die zwei Frauen, die dort eine kurze Szene haben, sich ein Munchie geben, aber der ganze Film geht nachher nicht mehr darauf ein, weil es ist so beiläufig, dass es normal ist. Und in dem liegt doch die Normalität für mich. Wenn du es aber drin hast und es offensichtlich nicht Teil vom Plot ist, aber wenn du alle 15-10 Minuten wieder musst erwähnen musst, dann machst du aus dem etwas Außergewöhnliches. Und dann ist es eben nicht mehr normal. Und das ist doch das Gegenteil von dem, was du willst erreichen, oder? Also du willst doch, wenn du etwas willst, dass es als normal soll rüberkommen, und du tust es aber die ganze Zeit abfeiern als etwas Außergewöhnliches, dann ist es ja nicht mehr normal. Dann lernt man ja auch als Kind so.
Aber ich habe im Fall, es ist schwierig zu beurteilen, wenn man es nicht sieht, natürlich. Oder?
Ja, ja.
Aber ich habe eben erstens klar, und es ist auch schwierig zu beurteilen, wenn wir alle nicht schwul sind, was da richtig und was falsch ist. Mhm. Aber ich habe eben auch schon den Ding gelesen, weil genau, ich habe das Gefühl, kam es wie du, oder? Eigentlich ist es doch am besten, wenn es einfach ein normaler Teil ist. Mhm. Aber ich habe dann eben auch schon gelesen, dass das geht auch gar nie, weil so ist es auch nicht. Also, weißt, die Wahrnehmung und so, wie sie in der Welt ist, ist eben auch nicht normal. Oder? Es wird einfach nicht als normal wahrgenommen, weil viele finden es einfach schräg. Und dass es darum eben gleich thematisiert wird und auch angesprochen wird, haben dann viele, finden es aber gleich gut. Also, irgendwo war es ein Beispiel von irgendwo, wo dann die gefunden haben, also nein, wenn wir dann einfach das nicht wieder erwähnen, dann fänden sie einfach, sie, die selber dann lesbisch ist, fänden sie einfach schade, weil das soll man auch so benennen. Aber eben, ich kann es so nicht sagen, wenn etwas, genau, wenn es einfach irgendwie, genau, so etwas mega offensichtliches reingepflanzt wird, wo aber eigentlich gar nicht Teil ist von der Geschichte, fände ich es jetzt, glaube ich, auch doof.
Mhm. Also, ja, eben, das ist, ich habe in der Kommentarspalte im Artikel ist ein bisschen angemerkt, die Leute lesen aus meinem Review, ich hätte es am liebsten gar nicht erwähnt oder dann tatsächlich nur so beiläufig, eben das, was ich erklärt habe, mit so beiläufig, dass es eben normal ist oder dass es normal überkommt. Dabei lade ich ja die Möglichkeit auf, hey, ich sage nicht, es soll nicht erwähnt werden oder so gut wie gar nicht, sondern mach es doch, wenn du es erwähnt hast und einen Punkt willst machen und einen Punkt willst überbringen, dann mach es zu einem Punkt. Dann mach das zum Teil von deinem Plot, wo eben der Grossvater Jäger sich über das aufregt, weil er halt wirklich noch irgendwie, so wird er auch ein bisschen im Film eingeführt, also als alter.
Aber das macht er nicht im Film, er regt sich nicht
das macht er auf. Nicht, er ist vollkommen einverstanden mit der, er gibt ihm auch noch Tipps, oder? Also was ja auch eine schöne Botschaft kann sein, dass alle sind damit einverstanden, niemand hat das Problem. Sehe ich auch, dass das eine schöne Botschaft ist, aber für mich hat es irgendwie gleich, weil es halt auch ein bisschen, es ist Disney, ich weiss, wie die ticken und ich weiss ein bisschen, wie es im Moment läuft. Das hat sich für mich wie ein Abhaken von einer Checkbox angefühlt. So, jetzt können wir uns das auch noch auf die Fahne schreiben. Wir haben die erste gleichgeschlechtliche Teenie-Beziehung in einem Film. Aber es ist mehr um das gegangen, dass man sich das auf die Fahne kann schreiben, als dass man wirklich einen Punkt hat will überbringen. Dabei sage ich, nicht, mach es gar nicht oder nur beiläufig, sondern wenn es man machen, dann mach es richtig. Also dann nimm das als Konflikt von dem Film. Der Grossvater hat völlig alte Vorstellungen, wie sein Sohn soll sein, wie sein Enkel soll sein und man muss es auflösen und dass er nachvollzieht, warum das überhaupt nicht schlimm ist und das nicht feminin ist und das nicht irgendwie eine Schwäche ist, oder das, dann macht das zum Punkt. Dann macht, ich sage sogar das Gegenteil, ich sage, macht das sogar.
Aber das ist ja irgendwie, also ich finde, gut, aber es müsste ja nicht, weißt du, wie du es erzählst, habe ich das Gefühl, wäre es aber auch möglich gewesen, weil dann ist es einfach wie ein so ein typische, kitschige Liebesding, wo halt irgendwie, eben, man kann es jetzt mit Mann und Frau machen, wo er irgendwie findet, wie kann ich die bezirzen und so, oder irgendwie, und da würde dann eben niemand sich
das darüber stimmt. Gedanken
machen. Da fände man einfach, ja, ist wenn's, jetzt das nötig gewesen?
Ja, wenn es eben, ich sage mal so, wenn es jetzt eine Freundin gewesen wäre, oder ein weiblicher Schwarm, und er hätte jetzt die ganze Zeit die Diskussionen nachher später im Film mit seinem Vater und seinem Grossvater, würde man sich viel weniger darüber aufregen, das wird viel
gar
weniger
gar nicht, wäre es einfach
gar nicht wahrscheinlich
doof gewesen.
Es ist einfach trotzdem, es hätte, also ich gebe dir absolut recht, das hätte, wäre viel weniger aufgefallen und das ist auch ein Problem und das ist vielleicht auch ein Problem in meinem Mindset, gebe ich ganz offen zu. mag sein. Aber es wäre trotzdem, wenn du es würdest anschauen von deinem Plot her, wäre es trotzdem völlig hirnrissig. So, also yeah, hirnrissig, sorry, dass ich das schon, wieder sehe. Es wäre trotzdem irgendwie etwas Komisches gewesen im Film. So, was ist seine Freundin jetzt? Was hat die für eine Funktion? Außer dass sie am Anfang 5 Minuten lang existiert und später ein paar Mal erwähnt wird. Aber wenn sie irgendwie auf ihrer Seite nicht einen Plot hat, dass sie sich vielleicht auch auf der Suche... Also, die Story ist ja nachher, dass Pando wird krank und sie müssen irgendwie in ein Kilometer tiefes Loch im Boden, so à la Jules Verne, kommen sie dann in einer anderen Welt, dem auf dem Grund, warum das Pando krank wird. Und irgendwie, sie hätte auf der anderen Seite von dem Loch nach ihm gesucht, irgendwie, weil er verschwunden ist oder irgendwie eine Rettungsaktion eingeleitet. Gibt er irgendeine Rolle, damit sie auch noch etwas zu dem Plot kann beitragen, oder? Aber auch das passiert nicht. Das ist wirklich einfach so, für mich persönlich, so offensichtlich nur drinnen, damit man kann sich etwas auf die Fahne schreiben und sich auf den moralischen Highground tun und sagen, schau mal, wie progressiv wir sind, obwohl sie es eigentlich gar nicht wirklich sind. Das stört mich.
Ich glaube, man kann ja eh nur mutmassen, gell,
man kann nur
wie
mutmassen.
Das entstanden ist. Also, dass ja, wenn du etwas machst, dann bist du dir ganz klar bewusst, was du machst. Finde ich ja auf eine Art gar nicht verkehrt, weißt, dass sie findet, wir möchten so eine Geschichte machen. Aber wenn es einfach scheiße klingt, dann ist es einfach schlecht. Es ist einfach das. Ich finde das auch gar nicht schlimm, dass man da versucht, so etwas zu bringen. Weil ich finde gerade bei den Kommentaren bei uns, da siehst du, solange es den Kommentaren kommt, wo jeder findet, hey, wieso muss es Schwule haben in Filmen, wenn doch nur irgendwie x% von der Bevölkerungsgeschichte das sind, immer so das Quotenzeugs und so. Genau, solange du das kommentierst, dann braucht es so Filme. Es ist offenbar immer noch nicht normal.
Vor allem, wenn der eine, der es gesagt hat, hat gesagt, 1-2% von der Bevölkerung, was definitiv nicht stimmt.
Das ist auch nicht Trottel.
Das ist 10%, das weiss man. Ja. Aber,
Und jetzt nur zum Letzten noch sagen, abgesehen davon ist das einfach auch ein Quotending im Stil von, das wird halt geschaut. Also weißt du, da spielt einfach auch die Marktwirtschaft. Da könnt ihr euch schon aufregen, das ist wieder irgendwie bla bla bla. Ja, das wird halt produziert, weil es die Leute schauen. Und darum gibt es so viele Marvel-Filme, weil es die Leute schauen. Und darum gibt es jetzt halt plötzlich mehr Schwarze und mehr gleichgeschlechtliche Beziehungen in Filmen, weil es die Leute schauen. Und wegen dem gibt es trotzdem immer noch 95% andere. Den Leuten fällt es einfach, fallen die mehr auf. Und solange es auffällt, sind wir nicht am Ziel. Aber... visuell sieht er auch mal schön aus.
Visuell fantastisch. Also dort durch, macht der Animationsstudio, der Künstlerin und Künstlerin der Animationsstudios niemand etwas vor. Visuell ist der Film absolut fantastisch. Von den Ideen im Film, von diesen Kreaturen wirklich, die sind. Also der Film heisst Strange World. Die Welt ist unfassbar strange. Die Figuren darin, also die Viecher, die Welt, die Flora und Fauna. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig schöner Film zum Anschauen. Er ist dann am besten, wenn er wirklich ein bisschen so auf den Jules Verne geht, auf den Style geht, da hast du wirklich so eine Gruppe von Forschern, die in eine unbekannte Welt vordringt, wie irgendwie wie heißt das, Reisen zum Mittelpunkt der Erde oder King Kong, das ist jetzt noch nicht vom Jules Verne, aber da geht es ja auch irgendwie so um die Reise und die Expedition in einer Welt.
Das ist ja geil.
Völlig, oder? Und so weiter. Also dort durch ist der Film ist absolut sehenswert und er sieht fantastisch aus und wirklich auch von dem Vibe, die habe ich wirklich mega gefühlt. Ich halt wirklich die es gibt dann auch noch eine Ökobotschaft. Ich weiß auch nicht, was fange ich damit an. Ich habe zum Beispiel kritisiert, am Schluss gibt es auch noch eine Ökobotschaft. Die wird aber auch wieder total random und aus dem Nichts einen an den Grind geworfen. Es ist der ganze Film eigentlich um ganz andere Themen gegangen und am Schluss noch schneller um unsere Umwelt. Und das habe ich auch kritisiert und das habe ich auch gesagt im Review, dass ich das wieder so ein politisches Abhaken von Checkboxen finde. Über das hat sich in der Kommentarspalte aber niemand aufgeregt. Also es ist kein Umweltaktivist gekommen, sagen, hey, warum kritisierst du, ist doch gut, redet man über das. Oder? Also man merkt auch im Moment, welche Themen am meisten reizen und das eine reizt halt auch extrem, darum verstehe ich auch das gewisse Emotionale. Und ich sage, ich habe auch im Review, ich habe auch Love, Victor erwähnt, die Serie, die ich mal reviewed habe, wo es genau um das geht, was heisst das, schwul zu, weil ich weiß es ja nicht, ich kann es nicht noch, das
dort stimmt. Dort haben sie gemotzt,
ich bin nicht nur, ich bin, ja, dort haben sie gemotzt, dass ich das reviewed habe, weil es eben woke so ist und so. Aber es stimmt, ich bin ein Ignorant. Ich weiß nicht, wie es ist, schwul zu sein in dieser Welt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich kann, das bin ich mir absolut bewusst, dass das natürlich auch etwas ist, wo ich darum nicht einfach so kann anmassen kann. Auch wenn ich es mache, weil ich habe einen Job da, ich bekomme Geld dafür, dass ich einen Film review, darum masse ich mir das jetzt an. Aber eigentlich kann ich das ja nicht. Und Love, Victor ist ein Film, ist eine Serie, die genau das zum Mittelpunkt macht. Oder das Schwulsein in einer Gesellschaft, wo es irgendwie so halb akzeptiert ist, aber dann irgendwie halbdurch wieder auch nicht und man irgendwie hintendurch dann doch so kleine Nadelstiche ständig bekommt und dass du dich, obwohl es die Gesellschaft auf der einen Seite zwar propagiert, dass man es absolut tut, akzeptieren, aber auf der anderen Seite irgendwie auch spürst, doch nicht ganz, oder? Und das habe ich sehr stark in Serie gefunden. Und so dort hat man das zum Thema gemacht und das habe ich dann stark gefunden.
Hey, wir können ja mal einen Spoilercast oder was auch immer machen und, oder eine Serienbesprechung und dann laden wir von der Redaktion mal ein paar ein, die da ein bisschen mehr dazu zu sagen haben als mehr.
Ja.
Das wäre auch noch witzig.
Ja.
Also komm, dann, ich tue noch einen Filmtipp bringen da, weil wir sind schon ein bisschen lang dran und wir haben ja unsere Games noch. Und über den nächsten muss ich es eh kurz machen, weil es ist einfach nicht... Alles, was man zu viel verratet, verratet zu viel. Barbarian, ja. Der, ja, es ist wirklich, der ist, es ist ein Horrorfilm. Ich glaube, es ist von A24, weißt du, das Studio, ja, nicht Studio, ist, doch, nein?
Ja, ja, nein, es ist Produktions- eine Produktionsgesellschaft, ja, ein Firmenverleih.
Ja, ja, okay. Und die sind ja auch so ein bisschen, haben oft so ein bisschen Artsy von da, steht jetzt so 20th Century Fox. Hm. Ist gleich. Genau, um was geht's? Es ist, es kommt so eine junge Frau, kommt irgendwo in ein Airbnb und merkt noch, was schon bei dort ist, dann ist offenbar doppelt gebucht. Und es fängt schon von Anfang an, weißt, ein bisschen unheimlich an, oder? Irgendwie. Mm. Sie ist eine regnerische Nacht und so. Und dann schaut sie raus und dann in der Nachbarschaft kein einziges Licht brennt und so. Und der Typ, der dort ist, hast du das Gefühl, irgendwie mit dem ist etwas in der Richtung. Und noch eine, ja. Es wird dann einfach immer ein bisschen unheimlicher und irgendwas in diesem Haus passiert dann halt irgendetwas. Es ist wirklich, weißt du, es ist wirklich einer von denen, wenn du es, man kann es gar nicht verraten, oder? Aber sie geht irgendwann, das siehst du auch im Trailer, sie geht dann mal in den Keller runter und findet dann dort eine versteckte Tür. Und ja, im Keller, in einem Horrorfilm ist noch nie
from etwas a gut producer gewesen. Of it im Trailer.
Ja. Und genau, also wirklich an und für sich, wenn ihr gerne Horrorfilme habt, es ist nicht jetzt irgendwie so ein, wie soll man sagen, so ultra-psycho, finde ich jetzt. Also ich finde, er ist sehr spannend, auch nicht jetzt irgendwie speziell brutal und so, aber auch so einer, wo man sich so schön gruseln kann. Und mir kommt... Also er gute Twists drin. Also man kommt, was schlussendlich dahinter steckt, kommst du vermutlich nicht drauf. Also ist sehr spannend gemacht. Ich finde, sie spielt sehr gut. Es hat mega wenig Figuren wieder in diesem Film. Oder? Und es spielt eigentlich in relativ wenig Bereichen. Spielt vor allem in dem Haus, in dem Keller respektive. Also schön zum Gruseln, schön unheimlich. Und ich finde, etwas vom Geilsten habe ich wirklich gefunden, wo... wo dann sie eben mal in den Keller runtergeht und weißt irgendwie, und sie merkt einfach, irgendwas ist da unheimlich und sie spielt es genau so, habe ich das Gefühl, wie du, wenn du würdest, in so einen grusig scheiß dunklen Keller-Dungeon runtergehen und einfach nicht willst und wirklich einfach so, die Stimme bricht irgendwie, weißt, und du findest, ich will einfach nicht da sein. Ja, das ist wirklich die, das... Du hättest nicht besser spielen können. Ja, du so denkst geil. Genau, geh doch auch nicht, geh doch einfach nicht runter. Und im ersten Ding sagt sie, nope. Nope! Das ist wirklich geil. Barbarian. Genau, das ist. Ja, ich bin dran gegeben. Miracle Mile erzählt dann sonst nächste Woche, würde ich sagen. Dann, ja, also komm, dann kommen wir in unsere Spielecke. Und ich habe dort gedacht, wir könnten vielleicht über das Pokémon mal als erstes nehmen. Der Domi hat, glaube ich, dem kommt, glaube ich, gleichzeitig, wenn dann der Podcast rauskommt. Oder. Mal etwa dann so seine Story dazu. Ich glaube, er macht nicht unbedingt das Review, aber er ist auch ein grosser Pokémon-Fan und es hat ihm eigentlich das Herz gebrochen, dass es eben dann doch ein Scheiß muss sein. Ja, erzähl mal, wie ist denn dir gegangen?
Ja, eben, wie gesagt, ich komme definitiv aus dieser Nostalgie-Ecke, was Pokémon betrifft. Wir haben jetzt auch schon ganz viel über Pokémon gesagt. Ich versuche mich ein bisschen mehr aufs... Vom Gameplay her, oder also fangen wir mal mit der Grafik an. Die Grafik ist immer noch augenkrebserregend, wie schon bei Arceus. Es ist einfach... Es ist für mich
genau ein bisschen, das Gleiche, oder?
Ja, es ist genau, also es ist genau der gleiche. Also hat sich, die Grafik hat sich eigentlich gar nicht verbessert. Es ist immer noch genau der gleiche Google wie vorher. Was es ein bisschen erträglicher macht, ist, dass einfach die ganze Flora und Fauna viel saftiger und abwechslungsreicher ist als noch in Arceus. Arceus war wirklich karg gewesen, aber irgendwie auch, weil die Welt das Design eher karg war. Da ist alles ein bisschen farbenfroher. Und das 3D täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass es eigentlich immer noch genau die gleiche Scheißgrafik ist wie schon in Arceus.
Aber das andere hat man wenigstens als Game ja gut gefunden, oder?
Ja, ich verstehe, ehrlich gesagt, wenn man Arceus als Game sagt, das ist eigentlich noch gut, und dann aber Pokémon Carmesin sagt das nicht, das verstehe ich nicht ganz, weil das ist eigentlich das gleiche Game, ehrlich gesagt, finde ich. Also ich sehe die Unterschiede jetzt nicht, dass man da zurückgemacht hat. Es ist genau wie Arceus, einfach mit ein bisschen, also ich muss, also wie ich, so wie es für mich gespielt hat, ist es wie Arceus, einfach mit ein bisschen weniger instanzierten Bereich. Es ist deutlich open-worldiger, die Welt, als Arceus noch, wo sich aber auch schon lang als Open World hat schimpfen lassen. Dann irgendwann mal hat man es dann doch wieder weggelassen.
Da ja, hat ich habe das Gefühl, es ist jetzt etwa das dritte Mal, wo es heisst, ja. Es ist jetzt das erste Open World Pokémon. Ich komme gar nicht mehr raus.
Eben, genau. Also mir geht es ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, so, ja, jetzt sind wir doch etwa schon zum dritten Mal. Weißt du, der erste Schwert und Schild ist doch irgendwie schon so Open World gewesen. Ja. Und dann ist es doch nicht gewesen. Und dann hat man gesagt, jetzt ist aber Arceus das erste Open World. Und dann hat man irgendwie dann doch wieder gefunden. Und jetzt sagt man, das ist Open World. Und ich warte nur darauf, dass man findet, auch das ist doch nicht so Open World. Aber ich sage mal so, also es hat sehr wenig instanzierte Gebiete im Vergleich zu Arceus. Also es fühlt sich wirklich mehr Open Worldiger an. Die Mechaniken sind seit dem Gameboy immer das gleiche. Also du läufst um, du bist das Kind, wo da mit sein Starter-Pokémon nimmt und dann heisst es so, jetzt da gehst du raus in die Welt. Du gehst am Anfang in die Akademie, wo dir wiederum wie drei Hauptquests geben, die du nachher im Spiel folgst. In welcher Reihenfolge du die dann machst, ist egal. Aber quasi die erste ist Pokémon-Orden sammeln. Das ist klassisch. Du läufst von Arena zu Arena, besiegst den jeweiligen Trainer von dieser Arena, Käfer-Arena, Pflanzen-Arena, Feuer-Arena, bekommst einen Orden. Und wenn du alle Orden hast, kannst du am Schluss gegen den Champ antreten. Die zweite ist irgendwie Pfad des Champions oder so, wo du musst gegen sehr, sehr mächtige Pokémon kämpfen, die wiederum Items fallen, die du dann für die Quest brauchst. Und die dritte Hauptquest ist, du musst irgendwie Team... Ah, wie heißen die jetzt? Star? Stern? Irgendwie so Team Rocket. Das neue Team Rocket einfach. Nur lächerlicher denn je. Die haben alle irgendwo eine Base und du musst durch die Base, wie so ein bisschen in Ghost of Tsushima oder Horizon Forbidden West. Du hast eine Base, du musst Base lernen und dann hast du mit Base erobert in dem Sinn und dann ist es abgeschlossen. Dann gehst du zu der nächsten Base. Das sind die drei Hauptstränge. In welcher Reihenfolge du denen folgst, kommt nicht so drauf an. Von dem her, vom Prinzip her, ändert sich nicht. Was wirklich crazy ist, ist, dass die Performance ist unterirdisch. Also du merkst richtig, es hat Lags, es hakt. Figuren, die sich ein bisschen weiter entfernt von dir bewegen, bewegen sich richtig hakelig und nicht flüssig. Erst wenn du näher genug dran bist, fangen sie an, flüssiger sich zu bewegen. Du hast Glitches und Bugs an Gogo. Was mich noch besonders gestört hat, habe ich jetzt einfach vergessen. In meinem ganzen Ding. Ich kann noch etwas sagen. Ich habe irgendetwas noch ganz... Es hat kein dynamisches Leveling. Also das Game sagt dir zwar, es ist egal, welche Reihenfolge du gehst, aber wenn du die falsche Reihenfolge nimmst und du läufst plötzlich mit deinem Level 20 Pokémon in ein Level 45 Pokémon rein, und dann ist es wie so, ja, okay, dann muss ich irgendwie gleich ein bisschen schauen, welche Reihenfolge ich mache. Es ist in dem Fall doch nicht so frei, oder? Also das ist einfach auch wieder eine komische Entscheidung. Und dann... Ein cooles Feature, das ich gestern mit Kollegen ausprobiert habe, ist, man kann jetzt tatsächlich online spielen. Du kannst bis zu 4 Spieler kannst dich online zusammentun. Dann kommen alle quasi in deine Welt rein. Und dann kannst du dich tatsächlich zu 4 durch die Welt bewegen und eigentlich das machen, was du auch alleine würdest machen. Und absolut könntest machen, weil das Game ist so verdammt einfach. was noch lustig ist, vielleicht mit Kollegen, ist sowieso Raids machen. Das hat immer über das ganze Game verteilt, hat also speziell starke Pokémon, wo du dann zu viert kannst angreifen. Ja. Das Pokémon lässt dann auch coole Items lackieren, wo du wiederum kannst in deine Pokémon investieren, so Experience Bonus und so. Aber sonst, es ist wirklich, du merkst, es wird gerade mal so viel Arbeit in das Game investiert, dass man es gerade noch so als Game kann beschreiben. Also wenn du das mir gesagt hättest, das ist eine frühe Alpha-Version, dann hätte ich dir das absolut geglaubt. Weil das kann ja nicht das fertige Game sein in dem Sinn.
Ich schaue den offiziellen Gameplay-Trailer von Nintendo, da laufen. Und sogar dort war einfach das Pop-In. Weißt du, und vor allem von den Gräsern. Mhm. 3 Meter vorne dran. Ja. Nicht irgendwie, weißt, 50 Meter Distanz, sondern wirklich die Sichtweite von der Vegetation ausrendern, ist 3 Meter.
Ja, völlig. Das ist doch nicht. Völlig. Das ist wirklich technisch, ist das Game so auf so einem tiefen Niveau und so unausgeregt. Aber eben, wie du sagst, es langt, weil nachher hast du gleich wieder 10 Millionen Verkäufe innerhalb von wenigen Tagen. Also das ist wirklich die Lektion, wo die denken bei jedem neuen Pokémon wahrscheinlich, wie viel weniger Arbeit können wir noch investieren und trotzdem noch Rekord brechen, wenn es rauskommt. Das ist crazy.
Man kann es nur irgendwie so pessimistisch irgendwie sehen, weil irgendwie, dann schaust du eben, die einen haben ja die Bildvergleich mit Xenoblade gemacht, das ist das, was du gespielt hast, Simon, oder? Und
oder
nicht? Und dort siehst du einfach, ja, da, also der Switch kann schon auch Welten designen mit Sachen drin.
Nein, gesagt, Xenoblade, also Xenoblade sieht natürlich, es ist schon Switch, also einfach zum schnell vielleicht auf das eingehen im Vergleich jetzt zum Pokémon, ist natürlich schon, die Welt ist auch nicht mehr Texturen, sind nicht mehr die hochauflösendsten und so, aber mit Tricks und so schaffen es die tatsächlich, die Welt lebendig zu machen und schön zu gestalten. Und ich habe nie gefunden, es hat manchmal ein bisschen Hiccups und so, aber ich habe es nie gefunden, ich spiele Scheiß Switch. Und ich habe es viel auf dem Groove mit meinem neuen LG-TV gezockt. Also wirklich, ich habe dort nie gefunden, irgendwie mich in einer Buggy und irgendwie nicht genug besiedelte Welt irgendwie zu befinden. Also das ist eine Masterclass eigentlich, in wie das man so eine Welt dann auch gestalten
kann. Und man kann auch immer zum Breath of the Wild zurück. Das hat einfach gut ausgesehen.
Ja, aber die haben es auch mit Tricks gemacht. Oder? Das hat gut ausgesehen, weil man einfach das richtig gemacht hat. Und verwaschene Texturen, da gibt es keine Entschuldigung. Das ist einfach zu wenig Entwicklungszeit, zu wenig auch im Design vorausplanen, weil du kannst halt einfach dann, du musst halt mit Tricks arbeiten, damit es keine verwaschene Texturen gibt. Oder? Und die Performance dort bleibt. Ja.
Ich frage mich, ist das andere Pokémon nicht auch das Jahr rausgekommen?
Das Arceus. Nein, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr gereviewt. Aber auch vielleicht um ähnliche Zeit herum.
Bist du sicher?
Aber ja, das dort hat damals von den Metacritics sogar erstaunlich gut abgeschnitten. Irgendwie so 83 oder so etwas in der Metacritic. Das jetzige, was hat das jetzt? 76. Also nicht miserabel schlecht, aber man merkt es nur schon am User-Score, dass Pokémon Arceus hat 8,1 gehabt und das hat jetzt 2,9. Also ja, ich glaub,
ist im Januar rausgekommen.
Ah, doch,
im Januar.
Doch.
Im gleichen Jahr!
Ja, voilà. Die Leute strafen das Game nicht ab, weil es irgendwie tatsächlich viel schlechter wäre als Arceus. Ich so finde es nämlich schlechter als Arceus, finde ich es nicht, sondern dass die Leute einfach enttäuscht sind, dass es nicht, überhaupt kein Fortschritt ist zu Arceus. Es ist null Fortschritt.
Gut, Metacritic. Ja. Dort hat Simon, hast du gesehen, Sonic, wie heißt das neue? Origin? Oh nein, Sonic
Frontiers.
Frontiers, bessere Userwertung als Elden Ring.
Was? Ah, gut. Ja, Elden Ring hat es abgestraft wegen der PC-Version. Aber ich gehe sowieso noch für Games nur noch auf Open Critic, das finde ich die
beste. Ich muss einfach das. Seite. Das ist im Fall das Sega-Game, das gebe ich mir noch vor Ende Jahr. Das ist das Breath of the Wild Sonic.
Und du meinst Sonic
voll scheiße, aber irgendwie gleich noch geil. Darum, ich muss es mir geben.
Ich glaube, ja, tatsächlich gibt es ein paar Fans. Es sagt so schlecht, aber nicht. Aber das war ja ein riesen Backlash, wo der erste Trailer rausgekommen ist. Das ist eigentlich
schon. Okay, komm. Denn ich habe die Atari Collection gespielt. Und das ist eigentlich mehr ein Schauen. Hey, aber wirklich, wenn euch Game-Geschichte interessiert und speziell Atari, hey, es ist mega geil gemacht. Also es ist wirklich Digital Eclipse hat die gemacht. Die haben vieles so, kümmert sich um so Sachen. Die haben auch die Blizzard Collection gemacht. Haben sie so, weißt du, liebenswerte Hommage an die Konsole und die ganze Geschichte. Und eben erzählt die ganzen 50 Jahre. Und das ist geil, ist eben gemacht. Meistens in diesen Collections wirst du dich gerade zuerst in den Game-Auswahl-Bildschirm reingeschmissen, oder? Und da ist es wirklich so, der Startscreen sind gerade rechts die Timelines, oder? Und dann oben rechts im Eck wäre schon irgendwo Game-Übersicht. Aber du startest so eigentlich automatisch die Entstehung. Ich glaube, so 5 Timelines. Und die kannst du dann so von links nach rechts durchgehen und kannst so mega schöne Fotos anschauen und ab und zu jetzt eben Videos. Und dann haben sie mega viele Interviews mit Entwicklern, mit den ganzen Gründern und so von Atari. Und die erzählen halt wirklich einfach geile Geschichten zum Teil. Also die Anekdoten, so wie sie dort verdammte Drogenpartys geschmissen haben und dann irgendwie rasch das Game zusammengewürfelt haben. Und,
echt? Ja, das war wirklich wilde Zeit.
Ja, das dort, also ich glaube wirklich, das ist wirklich wild gewesen. Die sind gekommen arbeiten, wenn sie es wollen. Sind angelegt gewesen, wie sie wollen. Also das war wirklich pure Anarchie gewesen. Bis dann mal irgendwie, ja, mit einem Chefwechsel hat es sich geändert. Aber früher muss es absolut crazy gewesen sein. Und es ist auch mega interessant, wie sie erzählen, wie viel es einfach in die Hose gegangen ist, oder? Und weißt, irgendwie, es ist nicht die erste Konsole, es hat ja auch wirklich noch gar nichts gegeben. Alles, was sie erlebt haben, ist auch, das sind die ersten gewesen. Weißt du, was irgendwie Konsolengenerationswechsel. Das hat es noch nie gegeben. Niemand hat gewusst, was man da macht, oder? Ja, und dann weißt du, die Sachen mit dem Crash so im 83 und es ist halt wirklich geflutet worden mit Games, oder? Und sie haben dann irgendwie eine neue Atari machen und die Entwickler, die Engineers sind immer Käsereien mit dem Marketing gehabt. Ist ein bisschen wie bei uns. Und die haben dann eben, sie wollen abwärtskompatibel machen, weil sie gefunden haben, die ist schon viel besser, dann können wir die alten Games auch spielen. Das Marketing hat gefunden, nein, das muss ganz klar getrennt sein. Und dann zwei Monate oder so vor Launch haben sie gefunden, mal, das muss abwärtskompatibel sein. Und dann haben sie einfach so ein riesen Geschwür von Adapter, der fast gross war wie die Konsole selber, wo du einfach oben reingesteckt hast. Haben sie dann noch dazu lancieren und hey, huere viele geile Geschichten. Oder hat es mal so eine Legende gegeben, weißt du, von einem. Ich glaube, der erste Pong vom Spielautomat, dass sie irgendwo in eine Bar reingestellt haben. Und dann hat am gleichen Nachmittag der Besitzer oder am nächsten Tag schon angerufen und gesagt: Hey, eure Scheißmaschine, kommen Sie holen, funktioniert nicht mehr. Dann ist er vorbeigegangen und als er das aufmacht, wirklich hat es ihm einfach Münzen den Kopf prasselt. Sie ist einfach nicht mehr gegangen, weil sie verstopft war.
Hey, nein, und, so geil.
Und die einen sagen einfach: Komm, das ist. Ich glaube, das er jetzt nicht. Das ist doch keine Räuberpistole. Ja, oder? Ja. Und hure lustig. Und die anderen sagen, mal, es ist wirklich, das hat es hier und da gegeben. Und so. Und einfach geile Geschichten. Mega cool gemacht. Du kannst eben auch die Games dann spielen. Mega viel davon. Zum Teil haben sie neu gemacht. Also ist so wie so ein Remake. Mhm. Das Modernes. Ach, so echt geil. Lustig. Hure geile Artworks für die Games früher. Wo natürlich dann das Game selber absolut beschissen aussieht, oder? Aber auch so die Artworks
sind. Ja, die waren mega geil früher. Ja, das ist wirklich, das ist die Vorstellung. Hey. Dort hast du halt mit dem müssen Werbung machen, wenn du keine geile Grafik hast. Mhm. Hey, aber wo gibt es denn das? Das hast du mir gar nicht gesagt.
Auf Steam habe ich sie gekauft.
Okay, aber die gibt es auch auf den anderen, auf Konsolen und so, oder wie?
Ich habe es nicht noch. Warte, habe ich es aufgeschrieben? Weiß es gar nicht. Ich bin im Fall recht sicher, dass das überall gibt.
Gibt's Steam, Steam ja. Switch, PS und ja. Atari steht da sogar. Ja, genau. Also, glaub, irgendwie, wenn du dann Atari hast, kannst du, glaube
ich... Es ist im Fall wirklich geil. Weißt, ich frage mich, also, das, wir haben ja die auch gehabt, der Atari und so. Und das ist wirklich geil, die alten Games noch wieder gesehen und so. Mhm. Und am Schluss ist auch geil, hat es ein Interview vom neuen und dem alten CEO von Atari. Und der neue ist im Fall irgendwie, der sieht aus wie 30.
Ja.
Das ist verdammt jung. Okay, das ist verdammt jung, sich. Verdammt lustig. Genau, Atari 50 Collection, glaube ich, so heisst es. Okay. Also, sehr, sehr cool. Ja, komm, Dark Tide, erzähl es uns auch nächstes Mal. Ja, ich muss es noch ein bisschen mehr spielen und nächste Woche ist auch
Release. Vielleicht habe ich es ja bis dann mal gespielt. Dann ist ja Release, wir können ja mal zusammen reinhoppen, oder?
Ja.
Und irgendwie mal
eins zocken. Der Kack dort ist im Fall wieder, sie kommt im Game Pass, Dark Tide.
sorry.
Und es gibt am Anfang kein Crossplay, Cross-Save. Aber bis jetzt, ich habe es ja schon beim Deep Rock Galactic geschafft und nochmal bei einem, die Save-Games von Steam auf den Game Pass transferieren. Ich hoffe einfach, dass das wird gehen. Weil meine Kollegen spielen natürlich alle das im Game Pass, oder?
Ja.
Und das...
Ja, das ist das Einzige, was im Game Pass ein bisschen...
Scheiße. Das ist leider. Aber wie gesagt, ich hoffe, die Safe Games, es geht. Dann haben wir auch unsere Zeit wieder erreicht. Wie gesagt, schickt uns sehr gerne Inputs oder so zum Podcast und so. Und wir freuen uns natürlich immer und es hilft uns auch, dass wir gefunden werden, wenn ihr die wenn ihr irgendwo könnt, dort, wo ihr es hört, uns könnt bewerten könnt. Wir haben nur 5 Sterne. Nur 5. Auch wenn es 10 gibt. Nein, aber einfach irgendetwas Feedback ist immer, es hilft uns immer für Visibilität. Und sonst einfach, ja, hilft uns mit Zulassen. Und ja, danke fürs Zulassen. Ja. Und
bis euch
zusammen. Bis in der Woche. Ciao miteinander.
Bis dann.